Ciao e benvenuti a Alles außer Toplisten, il podcast più da gioco da tavolo sui giochi da tavolo da questa e dall'altra parte dell'Etere. Mein Name ist Mario und das war Italienisch.
Und hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alles außer Toplisten. Lieber Mario, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, als ein wirklich langjähriger Hörer unseres Podcasts diesen Spaß mitzumachen. Und aus unserer Serie Podcast mit der Maus war das heute die dritte Sprache nach Türkisch, Luxemburgisch, war das Italienisch. Und wir haben noch ein paar in der Warteschlange, nicht wahr, JD? Hi, auch du bist ja wieder da.
Ja, irgendwas hat mich wieder hergetrieben. Das kann sein, dass du das warst, Olli. Bin einfach so gerne bei dir. Und wir haben viele, viele Sprachen noch in petto, aber wir teasern das nur an. Weißt du, dass wir nutzen unsere Machtposition da vollkommen und schön aus, ganz machtunsensibel, und teasern das an und sagen, haha, ihr kriegt die Information nur, wenn ihr weiter zuhört und immer wieder anmacht und so.
Und zur Not ist das ja für euch auch eine Win-Win-Situation, denn nach 40 Sekunden könnt ihr den Podcast eigentlich schon ausmachen, weil ihr dann wisst, welche Sprache wir euch geschenkt haben. Und falls ihr euch nochmal wundert oder das vielleicht nicht mitbekommen habt, alle Menschen, die uns diese Anmoderationen in ihrer Landessprache schenken, sind Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, sind Freunde unseres Podcasts, sind Freunde in unserem privaten Leben. Und wir möchten damit einfach mal Danke sagen, euch ein Denkmal errichten, ein Fundament unserer Freundschaft mit euch in diesem Podcast legen. Und außerdem haben wir einfach Spaß an Sendungen mit der Maus.
Absolut, ich gucke das total gerne. Es gibt übrigens auch diese Sendung mit der Elefanten, die ist auch gut. Die ist für kleinere Kinder, also für ein jüngeres Publikum. Gucke ich gerne mit meinen beiden Söhnen zusammen und ich lieb's.
In diesem Sinne, JD, könnte man eigentlich sagen, wir hätten heute nicht die Sendung mit der Maus, auch nicht die Sendung mit dem Elefanten. Wir hätten ja die Sendung mit dem Hamster, oder?
Richtig, was für eine Überleitung. Ich hätte sie auch gemacht. Ja, wir haben ein weiteres Nagetier hier und zwar teaser ich hier einfach mal an als Alex. Moin. Total dramatisch mit all diesem Pathos, den ich so aufbieten kann. Schön, dass du da bist.
Ja, nachdem ich euch vorhin gebeten habe, mich bitte nicht Influencer zu nennen.
Ich habe es jetzt extra nicht gesagt.
Sag ich einfach Alex. Ja, nee, aber ich bin gerade so schon Alex, gerne Brettspielkritikerin. Das klingt so fancy.
Ja, und dann setzen wir einfach noch einen Titel drauf, nämlich Brettspielkritikerin und Podcasterin.
Das ist korrekt. Das mache ich ab und zu mal, ja. Aber zum ersten Mal hier. Vielen Dank für die Einladung.
Du, super gerne.
Es ist immer unsere Freude, wenn ihr euch die Zeit nehmt.
Aber natürlich. Ich drücke mich damit gerade darum, meinen Sohn ins Bett zu bringen. Natürlich.
Das habe ich schon hinter mir. Wir haben beide Söhne im Bett, hoffentlich. Oh. Also einen habe ich einschlafbegleitet und der andere schläft nebenan. Wir haben einfach eine gute Zeit zusammen. Das ist jetzt einfach so eine Feststellung und eine Entscheidung von dir. Ja, hey, alle sind dafür. Cool, super.
Für die Sendung mit dem Hamster.
Die Sendung mit dem Hamster.
Wie ist mein Geräusch in diesen Einspielern? Da macht der Elefant jemand so und die Maus macht. Was mache ich?
Wie macht man das? Also ich war der Auffassung, dass Hamster so fiepen.
Na, nicht wirklich. Nicht wirklich. Wir hatten früher Hamster, deswegen bin ich der Brettspielhamster. Die machen eigentlich nicht viel Geräusche. Die gehen nur auf eine Weise, die aussieht wie aus einem Horrorfilm, wenn dann diese zwei einzelnen Zähne.
Das stimmt. Richtig.
Leute, wirklich googelt mal Hamster, der gehend. Das ist richtig gruselig.
Aber bitte erst ab 16. Also seid erst 16 und guckt dann. Oder habt sehr starke Eltern, die bei euch sind.
Das ist an eurer Seite. Wirklich wahr. Nee, die machen nicht viel Geräusche. Also, nö. Tatsächlich nicht viel. Vielleicht mal fiep mir.
Warst du Brettspielhamster, weil du früher tatsächlich einen Hamster hattest?
Ja, tatsächlich. Wir hatten viele Jahre Hamster und haben die immer aus dem Tierschutz geholt. Also es waren immer irgendwelche Kinderzimmer, ganz arme, misshandelte Tierchen. Und dann haben wir uns ganz lang, und ich bin ja so eine Nachteule und eher nachts wach und das passt natürlich sehr gut zu einem Hamster. Und dann habe ich mir mal ganz viel Zeit genommen, die kennenzulernen und die zu sozialisieren, dass die aufhörten, Angst vor mir zu haben. Und das Ziel war dann immer, dass die halt auch gerne rauskommen und gerade der eine Hamster, den wir mal hatten, die wirklich Angst vor ihrem eigenen Schatten hatte, und das ist keine Übertreibung, nach 4 Monaten hat die bei mir auf der Brust geschlafen beim Fernsehgucken. Das war echt schön. Und ja, als ich in der Laune eines Nachts darauf kam, Mensch, gibt's eigentlich Brettspiel-Instagram? Da habe ich gemerkt, ganz viele Leute haben halt irgendwas mit Tieren. Ne? Es gibt die Brettspiel-Giraffe, den Brettspiel-Pinguin, schöne Grüße gehen raus. Und ja, dann dachte ich mir so, ah Mensch, gibt's eigentlich ein Brettspielhamster?
Noch nicht.
That's how it happened. Das ist die Legende, die gar nicht so wahnsinnig beeindruckend ist. Und das Witzigste gerade. Ja, das Ding ist, ne, das war ja aus einer Laune heraus. Und dass das irgendwie gut funktioniert, dass mir das auch so viel Freude macht, dass das derart eskaliert und ich inzwischen zwei Podcasts fest und den Beeple-Podcast eigentlich auch immer, wenn man mich ans Mikro lässt, mache und jetzt am Wochenende zum Tag der Brettspielkritik fahre, zur SDJ-Verleihung, zu allen möglichen Messen. Ich darf jetzt in der Jury von der Goldenen Tatze sein, bei der BerlinCon, die jetzt einen eigenen Preis bekommt. Das ist sehr eskaliert, dieser Account. Und jetzt komme ich aus der Nummer nicht mehr raus. Jetzt heiße ich halt Brettspielhamster. Aber ich werde regelmäßig dafür mindestens mal von Harald Schrapers ausgelacht. Ganz liebe Grüße, Harald. Der ist immer auch das Hamsterchen. Und ich immer so, ja, ich weiß, es ist nicht sehr seriös. Aber es ist, wie es ist.
Es ist auch eine Form der Wertschätzung. Wir nehmen es einfach mal positiv. Und ich höre
natürlich.
Ich höre auch zwischen den Zeilen, wenn du einmal als Brettspielkritikerin keine Schnitte mehr hast, wovon ich nicht ausgehen werde, bist du auf jeden Fall Alexandra Kamera, die Hamsterflüsterin. Weißt du? Irgendwie Buchautorin dann auch noch. Und du erzählst den Leuten dann, wie man mit Hamstern dann kommuniziert. Das finde ich gut.
Ja, wenn sie so nach doch, vier das, Stunden das auf krieg ich hin.
Ja, das krieg ich hin.
Wirst du einen Part auf dem Tag der Brettspielkritik übernehmen oder bist du als Gast dort, als Gästin dort?
Nein, ich darf den Tag der Brettspielkritik einfach nur genießen, mich inspirieren lassen und da freue ich mich auch total drauf. Letztes Jahr, als ich dort war, hat es dazu geführt, dass Stefan Zerlik und ich mit dem Podcast Spielkulturerbe angefangen haben. Und ja.
Eine Initialzündung, die euch jetzt doch auch schon 6 Folgen beschert hat, oder?
Ja, wir würden gerne ein bisschen mehr machen, aber es ist mal so viel Arbeit. Das Leben kommt dazwischen. Stefan ist jetzt noch bei der Spielbox, aber wir geben unser Bestes.
Und an euch, sofern ihr in eurem Podcatcher noch nicht Spielkulturerbe gebookmarkt habt, solltet ihr das jetzt tun. Die aktuellste Folge sind Brettspiele spielen, ist immaterielles Kulturerbe und was jetzt? Also nach der Feststellung, dass es so ist, die Frage, was machen wir denn daraus? Und das sind durchaus sehr tiefgehende Gedanken und vielleicht sogar intellektuell anspruchsvoller als alles außer Toplisten. Das möchte ich an dieser Stelle gern einräumen.
Nicht, dass wir nicht intellektuell auch anspruchsvoll wären, Olli.
Nee, das würde ich auch gar nicht behaupten. Und abgesehen davon ist das ja auch kein Wettbewerb, sondern es ist auch einfach so, dass wir haben halt versucht, darüber nachzudenken, was gibt's denn noch nicht so richtig in der Podcast-Szene? Und was können wir vielleicht ganz gut? Und ich habe das Glück, dass Stefan auf jeden Fall noch mal viel besser vernetzt ist als ich. Ich glaube, ich bin auch ganz gut vernetzt. Und das ist eine Stärke von uns und die wollen wir nutzen, um eben dann immer Interviewpartner in die Folgen einzuladen, die uns Expertenwissen geben können über verschiedene Bereiche. Und dann wollen wir über diese Themen eben diskutieren auf einer, ja, also auf einer Ebene, wo man vielleicht an anderer Stelle sagen würde, oh, wir diskutieren das jetzt. Ja, jetzt weiß ich nicht weiter. Und das ist genau die Stelle, wo wir dann immer sagen, ach ja, aber wir haben praktischerweise vorher jemanden gefragt, der es weiß. Und beispielsweise in der Folge, in der aktuellen, haben wir auch mal Harald Schrapers gefragt, was er davon hält. Und haben gesagt, ja, Harald, sag mal, jetzt ist es immaterielles Kulturerbe. Und jetzt? Und was hat das zum Beispiel aus seiner Sicht für Auswirkungen auf SDJ? Welche Bedeutung hat das für die Spieleszene? Und ja, hört mal rein, wenn euch das interessiert. Tatsächlich habe ich sogar die UNESCO angerufen. Die haben sogar Ja gesagt, aber nicht zeitnah. Also da kommt vielleicht nochmal was hinterher. Ja, ich bin gut im Leutenerven.
Dann werden wir das auch einfach heute für die Folge nutzen und würden allerdings ganz gern vorher noch so ein bisschen dich ausquetschen. Was sind so bisher deine beste Spielerfahrung oder deine angenehmste Spielüberraschung für das Jahr 2025? Wir haben ja quasi Halbzeit.
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich so überrascht war jetzt dieses Jahr. Bei vielem weiß man ja irgendwie schon vorher, dass man es wahrscheinlich ganz gut finden wird. Also ich fand Endeavor die Tiefsee ziemlich gut, aber das hat mich nicht überrascht. Also damit habe ich schon gerechnet. Bin ja auch so eine kleine Worker-Placement-Maus. Ich würde sagen, positiv überrascht hat mich auf jeden Fall Rokoko. Das ist eine Bildungslücke, die ich endlich geschlossen habe. Und da ich selber auch gerne nähe, war es natürlich auch ein Thema, das mich mega angesprochen hat. Da läuft man aber immer Gefahr, glaube ich, dass man selber so tief in dem Thema eigentlich drin ist, dass man das dann in der Umsetzung blöd findet. Und das ist aber zum Glück nicht passiert. Und normalerweise mag ich auch Mehrheitenwertungen nicht, aber da funktioniert's. Also ich würde sagen, noch positiver als erwartet, überrascht hat mich Rokoko, ja.
Hast du bei Rokoko die alte Ausgabe gespielt oder die durchaus aufgehübschte Deluxe-Version, die man über Skellig beziehen kann?
Beide. Tatsächlich. Ich habe angefangen mit der alten Version und die ist auch völlig in Ordnung, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt schon die Deluxe-Version bei der Bibel-Osterauktion ersteigert. Einfach weil es ums Nähen ging und sie war hübsch und ich habe mich nicht im Griff.
Auch das eskaliert ja sehr schnell, was? Du bist so ein Eskalationstyp.
Ja.
Okay.
Ich bin ein Mensch, der sehr gerne 15 Leben auf einmal lebt und Sachen ausprobiert. Und ich bin dann aber auch so jemand, der dann sagt, ach Mensch, das ist wie vor ein paar Jahren, als ich mir dachte, ach Mensch, Psychologie finde ich interessant. Ich bewerbe mich mal auf ein Zweitstudium. Ja, das mache ich nebenher.
Jetzt hast du es am Backen, ne?
Ja.
Ja? Ja, und nebenher ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Ich habe dich ja mal getroffen. Alex, haben wir uns, glaube ich, gar nicht so bewusst gesehen. Letztes Jahr in Essen, da waren wir im Keller bei Schule und Spiel.
Das stimmt.
Und da bist du ja auch aktiv. Und in diesem einen sehr hörenswerten Beeple-Podcast hast du mit Steffen und Julian gesprochen, glaube ich.
Ja.
Über Schule und Spiel in Rhein-Main-Gebiet. Magst du so ein bisschen über deine Aktivität da erzählen?
Also das ist jetzt gerade noch dabei, sich zu formen im Rhein-Main-Gebiet, das muss ich dazu sagen. Natürlich hat man immer auch noch mal so ein Leben und 45 andere Projekte, die dranhängen. Aber ich bin ja selber beruflich in der Lehrkräftebildung. Also ich bilde Englischlehrkräfte aus und mache Fortbildung für Lehrkräfte, weil ich an der Uni in Frankfurt arbeite und selber auch Gymnasiallehramt Englisch und Mathe als Erststudium gemacht habe. Und genau. Und dementsprechend ist das natürlich für mich auch ein Herzensthema und ist das natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich verbinde Brettspiele mit dem Beruf und versuche, das könnt ihr jetzt nicht sehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, JD ist gerade so, was?
Oh. Wow, nein.
Ja, natürlich, das was versuchen wir doch alle.
Nein.
Ja, klar. Und das hat mich einfach total interessiert und ich hatte wirklich durch Zufall bin ich mit Uwe Rosenberg in Kontakt gekommen, auch für ein Interview, dann für Spielkulturerbe. Und wir haben uns nach dem Interview, das auch schon irgendwie anderthalb Stunden gedauert hat, nochmal so bis 2 Uhr morgens verquatscht, aber so richtig verquatscht. Und er hat aber einfach so eine ansteckende Art. Also davor hat mich schon ein Spiel schon interessiert, aber seitdem brenne ich das auch ein bisschen. Genau. Und ich hätte einfach total Lust, mich damit nochmal ein bisschen auseinanderzusetzen. Und fachlich ist es natürlich für mich gerade mit dem Fokus Sprachenlernen nochmal interessant oder Fremdsprachenlernen oder auch mit dem Thema Sprachneutralität und der Möglichkeit, dass eben auch mehrsprachige Gruppen zusammenspielen. Das darf man echt nicht unterschätzen. Und für mich ist im Moment auch gerade UDL ein großes Thema, also Universal Design for Learning, für die, die es nicht kennen. Die Idee dahinter ist, inklusive Lernumgebungen zu schaffen, die nicht darauf basieren, dass man 15 verschiedene Arbeitsblätter oder Ideen macht, sondern dass man eine Sache macht, die für alle funktionieren. Bestes Beispiel dafür ist aus der Architektur, wenn man einen rollstuhlgerechten Eingang macht. Da wird immer gesagt, so, ja, für wen ist der? Ja, für Rollstuhlfahrende. Nee, da können alle durch. Das funktioniert für alle. Und das ist so ein bisschen die Idee auch hinter UDL. Und ich kann mir das bei Spielen sehr, sehr gut vorstellen, so gerade wenn sie beispielsweise sprachneutral sind und eben für alle eine Möglichkeit geben, da anzuknüpfen. Aber ich habe auch in euren Folgen gehört, dass das ja durchaus ein Thema ist, das euch interessiert, Schule und Spiel. Sehe ich das richtig?
Ich organisiere alle 14 Tage hier, auch im Rahmen von Schule und Spiel, Spieleabende für Lehrkräfte und oder Menschen allgemein, die in Bildungseinrichtungen arbeiten. Ja, jeder bringt mal was mit. Letztens hatte André was mitgebracht, der Dice Viking, der auch schon mal hier bei uns war, hat dann Times Up nochmal anders gezeigt, wie er das bei sich im Unterricht einsetzt. Und dann ansonsten zeige ich so ein paar Spiele oder die Leute sagen in der WhatsApp-Gruppe, das und das brauchen wir. Zu dem und dem Thema hätten wir gerne was, hast du da Spiele? Und dann gucke ich meine 2000 Spiele durch und dann bringe ich was mit und sage hier, das könnte passen. Das ist so das, was ich mache. Und jetzt im August gibt's wieder das Wochenende vom 22. bis 24. muss ich gerade überlegen. Genau, wo es ganz viele Workshops gibt und ganz viele tolle Sachen. Das Wichtige dabei ist, dass die Kinder da auch mitkommen und mitmachen und auch mitgestalten dürfen.
Schön.
Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Das ist so mein Teil. Und genau, ich bin jetzt auch im Vorstand von Bildung und Spiel, der Verein, der sich ja darum zu quasi gegründet hat. Elke ist die erste Vorsitzende, stark gespielt, liebe Grüße und Küsse aufs Nüsschen an dieser Stelle. Und ich bin der zweite Vorsitz und ja, der Rest. Uwe ist ja auch dabei. Ich bin Uwe und ich bin auch dabei. Witzig, dass ich das mal in diesem Podcast sage. Ja, genau, das ist so mein Teil, den ich zu Schule und Spiel quasi beitrage. Ja.
Ja, Wahnsinn. Wie sieht's bei dir aus, Olli?
Ich runde das Ganze noch ein bisschen ab. Also natürlich als Lehrer in der Schule nutze ich jede Gelegenheit, mit Schülerinnen und Schülern zu spielen. Ich nutze allerdings auch die Möglichkeit, Spiele im Unterricht einzusetzen. Ich bin allerdings auch gerade momentan dabei, meine Frau dabei zu unterstützen, die als Sprachenförderin an einer Grundschule eingesetzt ist, Spiele herauszufiltern, die helfen, Kommunikation zu unterstützen. Insbesondere eben halt für Kinder, deren erste Fremdsprache Deutsch ist, weil sie mit einer anderen Muttersprache aufgewachsen sind. Und da Spiele auszusuchen, die ihnen helfen, miteinander entweder zu kommunizieren, Wortschatz aufzubauen, Satzstrukturen einzuführen, Redehemmungen wegzunehmen oder einfach nur drauf loszuplappern. Genau, und da haben wir auch einen ganz großen Fundus mittlerweile, testen viele Dinge aus und viele Dinge funktionieren sehr gut und viele Dinge funktionieren gar nicht. Ist allerdings auch immer so eine Frage, muss man Spielern so spielen, wie es gespielt werden möchte, oder passt man es eben dann halt den Bedürfnissen und den Voraussetzungen an? Und da kommt meine Frau mit sehr interessanten, schönen Beobachtungen von der Arbeit zurück.
Oh, das finde ich total spannend tatsächlich. Da müssen wir auf jeden Fall off-Mikro und off-Camera nochmal drüber sprechen. Tatsächlich ist es mein kleines Pet-Peeve-Projekt, das ich nebenbei an einem Artikel für Schule und Spielpfeile zum Thema Sprachanlässe durch Spiele schaffen.
Und da denke ich doch, da werden wir uns nochmal austauschen und dann ganz konkret über Spiele sprechen.
Das ist so witzig an Schule und Spiel, oder? Das ist sowas, da kannst du in der Brettspielszene, fragst du 5 Leute, sagen 4 ja. Und einer ist so, was? Und die anderen sind so, ja, natürlich Lehrer.
Ja. Ist schon so, ne?
Ist echt so.
Ja, ich bin aber keiner. Also nur fürs, ne? Ich bin kein Lehrkraft, nein.
Die vierte ist ein Sozi.
Ja, okay. Entschuldig.
Ja, Lehrer ehrenhalber.
Lass uns doch mal in unserer Kategorie Außer Lameng darüber reden, was ihr in der letzten Zeit gespielt habt, was euch positiv oder negativ in Erinnerung geblieben ist. Und JD, würdest du bitte den Anfang machen?
Also ich habe Anna versprochen, dass ich das eine Spiel erwähne und ich habe ihr versprochen, dass ich nicht schlecht darüber spreche. Anna ist ein ganz, ganz großer Phase 10-Fan. Ich liebe dich. Jetzt kann ich es aber sagen. Wir haben Phase 10 das Brettspiel gespielt. Und Phase 10 und ich, wir haben eine Vergangenheit und keine besonders rosige Vergangenheit, weil ich dieses Spiel einfach nicht mag. Ich mag es nicht, wenn man ständig auf, ne, also ich kann den Reiz durchaus nachvollziehen, aber ich finde die Mechanik einfach unfassbar veraltet, dass ich dann eine Karte nach der anderen ziehen muss, weil genau eine Karte fehlt. Ich kann nicht und alle anderen machen dann ihre Phasen fertig und ich bin dann derjenige, der sie als Minuspunkt bekommt. Finde ich ein bisschen bestrafend, finde ich nicht so cool. Das Brettspiel macht das Ganze jetzt noch, plustert das quasi ein bisschen auf, mit einigen Aktionen, die man macht, die ganz cool sind an und für sich, wenn man das Spiel denn mag. So, es war okay, aber ich kann nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die 150 Euro auf dem Sekundärmarkt dafür ausgeben.
Wie viel?
Ich habe mal geguckt, also es waren so 70, 80 Euro war so der Zwischenwert, aber es gab auch Leute, die das UVP dann für 150 Euro auf dem Sekundärmarkt anbieten.
Aber wichtig, im alten Design, es darf nicht das neue Design sein, richtig, das alte Design ist nämlich cooler, heißt es ja. Dann.
Von 2010. Das war ja auch mit Phase 10 der von Ravensburger, der Edition, auch eine Zeit lang so, dass du da 70, 80, 90 Euro für bezahlt hast. Vollkommen, ja.
Es gibt Tendenzen dazu, gerne Geld auszugeben, wenn es um das Thema Brettspiele geht. Auch so ein Fall dafür ist, für 5 Tribes unglaubliche Summen zu bezahlen, obwohl du eine internationale englische oder französische Version für 40, 45, 50 Euro kaufen kannst, um dir dann einfach die deutsche Anleitung auszudrucken und reinzulegen. Aber weil dieses Spiel wohl in Deutschland tatsächlich einen Kultstatus hat, wird es jetzt auch nochmal neu aufgelegt, habe ich gesehen. Also die Zeit der überzogenen Preise auf dem Sekundärmarkt für 5 Tribes sind jetzt hiermit vorbei.
Bam.
Alex, hast du was Richtiges gespielt?
Lass jetzt, Anna hört das doch. Jetzt hör doch auf damit. Ich krieg den Ärger zu Hause.
Ich muss euch erstmal fertig auslachen. Ich muss mal ganz kurz zum Thema Sekundärmarkt und Preise sagen. Jemand hier hat die blutige Herberge gekauft, nur um dann 1,5 Monate später festzustellen, dass es neu aufgelegt wird nach all den Jahren und ist ein bisschen frustrierend und okay, gut, schön, dass wir drüber geredet haben.
Wie viel mehr als den Neupreis hast du denn bezahlt?
Wo liegt denn der Neupreis? Ich glaube bei 25 oder 30 Euro, ne?
Ja, nicht mehr, ne?
Mhm, ja. Ich multipliziere das mit 3.
Jede lernt auf ihre eigene Art und Weise. Das ist wichtig.
Sprach die Lehrkraft. Oh ja.
Ja. Ja, nee, das war schmerzhaft, aber okay. Also fairerweise dafür mag ich das Spiel auch wirklich, wirklich gerne. Ich will es auch gar nicht wieder aus der Sammlung haben. Insofern werde ich nicht in die Verlegenheit kommen, es günstiger verkaufen zu müssen. Aber aua. Das tat mir jetzt ein bisschen weh. Na gut. Ich habe einiges gespielt in letzter Zeit und es ist ein kleines Pet-Peeve von mir, die Verantwortung ein bisschen in andere Hände abzugeben. Wollt ihr was hören, was ich richtig gut fand? Wollt ihr was hören, was ich nicht gut fand?
Deine Entscheidung, du darfst frei wählen. Ungefiltert, unzensiert.
Ungefiltert, unzensiert. Ah, ja, komm, dann motze ich jetzt mal eine Runde rum. Ich habe das erste Mal Great Western Trail El Paso gespielt. Und ich bin nicht so begeistert vom Material. Also man muss halt wirklich sagen, es muss ja gar nicht sein, dass alles irgendwie Deluxe-Komponenten hat. Und auch wenn ich mir jetzt Rococo Deluxe gegönnt habe, muss man einfach mal ganz klar sagen, das ist, das glaube ich, tatsächlich das einzige oder eins von, also maximal gibt es noch ein anderes und dann fällt es mir einfach nur nicht ein, von Deluxe-Spielen, die ich überhaupt habe. Ich bin da schon auch genügsam. Es muss nicht immer gleich Metallmünze sein, aber was zur Hölle? Also da habe ich mich wirklich an ganz vielen Stellen drüber geärgert und vor allem, wo wir es ja gerade mit UDL hatten, ich habe mich auch einfach echt geärgert, weil ich nicht so wahnsinnig gut sehe. Also ich habe irgendwie knapp 6,5 Dioptrien und ja, ich trage eine Brille, aber ich habe auch nicht mehr 100% Sehkraft und es fiel mir an ganz vielen Stellen ernsthaft schwer, die Symbole zu sehen. Und vor allem die Zahlen auf den Münzen, die da abgebildet sind, zu sehen und gerade auf dieser Spielmatte in der Mitte des Tisches, die ja auch noch mega zerknittert ist. Hochverrat lässt grüßen, aber dann auch so unkontrastreich. Also das ist einfach so möchtest du, dass ich das nicht sehe? Und selbst die Spielerin neben mir, die eigentlich gute Augen hat, war immer so, ist das eine 3, ist das eine 5? Was ist da los? Und dann fand ich auch diese kleinen Würfelchen einfach, ach, und es ist so schade, weil ich es vom Spielprinzip her für so ein kleines Spiel gar nicht so schlecht fand. Ach gut, kannst du immer sagen, ne, Western Trade ist besser. Ja, Logo ist ja auch das Große. Nur, es ist an sich, wäre es eigentlich ein ganz cooles Spiel, aber das Material regt mich derart auf. Und vor allem ist es in der Box, die ist nicht rechtfertigt, dass es so klein ist. Bei Hochverrat kann ich es noch nachvollziehen, dass da kein Brett drin ist. Das hätte nicht reingepasst. Hier, ich kann es echt nicht nachvollziehen. Das hat mich, muss ich ehrlich sagen, derart geärgert, dass ich echt sagen muss, es tut mir leid. Ich möchte es nicht mal in der Sammlung haben. Und ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal mitspielen würde. Dabei fand ich es an sich, vom Spielprinzip, nicht schlecht. Ich ärgere mich. Und ich finde auch, dass Asmodee oder beziehungsweise Lookout das besser können. So, mal eine Runde gemotzt. Sagt mir jetzt nicht, dass ihr das okay fandet.
Nee, also Great Western Trail ist ja ein Spiel, das mir sehr viel bedeutet. Alle Teile bedeuten mir sehr viel. Diese reduzierte Version hat mir eigentlich nichts gegeben, was ich gebraucht hätte oder was ich vermisst hätte. Und insofern war das ein sehr indifferentes Spielerlebnis, bei dem ich hinterher für mich festgestellt habe, ja, nö, also ich möchte dann doch tatsächlich das ausgewachsene Neuseeland-Spiel zum Beispiel spielen, um mir damit die Zeit zu vertreiben. Ich mag ja Tischdecken. Also ich bin der Mensch, der diese Spielmattendecken wirklich sehr gern mag. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Gimmick in Spielen. In diesem Fall habe ich sie nicht gemocht, weil es wirklich sehr verwaschen ist, weil es nicht klar kontrastreich dargestellt ist und dass der Cowboy in Relation einfach viel zu groß ist und etwas unproportioniert daherkommt. Das hat mich auch die ganze Zeit so ein bisschen begleitet und hat mich so fragen lassen, ja, war das jetzt so gewollt? War das vielleicht ein Produktionsmissgeschick? Sowas passiert ja auch manchmal. Aber es hat irgendwie, es war nicht stimmig fürs Auge. Und für mich bleibt dann also die Erkenntnis El Paso, ach nö, danke, aber die anderen immer sehr, sehr gerne.
Ja, bei mir ist es so, ich habe es einmal gespielt, aber auch genau das Gleiche, dem ist letztlich nichts hinzuzufügen. Ich brauche es auch nicht, weil das Große gibt mir genug. Also ne, das Alte ist, da bin ich vollkommen bei Olli. In einer der letzten Brettagogen-Folgen auf jeden Fall haben sie auch über Lookout gesprochen. Und ich glaube, Nico war es, der seine Sorge um Lookout so ein bisschen kundgetan hat. Und da habe ich gedacht, ja, stimmt, da habe ich auch so ein bisschen Sorge drum. Also die letzten Spiele, der letzte Output von Lookout war qualitativ fraglich. Also jetzt, was Material anbelangt, damals die Spielauswahl anbelangt. Lookout war mal für mich ein Verlag, wo du blind reingreifen konntest. Und mittlerweile ist es so, du musst es dir halt gut angucken. So wie El Paso jetzt zum Beispiel. Mhm. Ich hoffe, dass wir irgendwie die Kurve wieder kriegen und nicht, ich sag mal, unpopulär in so ein altes Alea-Loch fallen. Alea hat auch irgendwann leider sein Mojo verloren und ist nicht mehr das, was es mal war.
Ja gut, sie haben ja immer noch Mischwald. Von daher wird's wahrscheinlich noch laufen.
Kannst du das heute nochmal sagen?
Ja, da muss ich aber dazu sagen, ne? Sie haben noch Mischwald, aber unpopular opinion, ich hasse Mischwald.
Alex, ich bin der Mann, der Tischdecken mag und Mischwald überhaupt, also sehr langweilig findet.
Ja, richtig.
Danke, dass ich dich gefunden habe.
Bitte. Ich habe auch grundsätzlich nichts gegen die Tischdecken, sie müssen einfach nur gut sein. Ich mag sie zum Beispiel bei Mandala total.
Ja.
Ich finde das mega geil, dass das einfach die Optik hat von Tischdecke bei Oma und dann legen wir da Kärtchen drauf, mega. Aber die funktioniert halt auch gut. Und ich glaube, die von El Paso, wenn du die einfach mal deutlich kontrastreicher gedruckt hättest und einfach mal geguckt hättest, dass so, ich weiß nicht, spielessentielle Dinge wie Richtungspfeile sichtbar wären. Nur ein Vorschlag. Das wäre schon schön.
Ist schon ein crazy Vorschlag. Übrigens, wenn man die Hochverrat-Decke bügelt, ist die wie eine Eins. Das ist Game Changer im wahrsten Sinne des Wortes.
Und ich muss als Nähtante auch sagen, die ist wunderschön mit einer Coverlock genäht. Also nähtechnisch ist die halt auch tatsächlich, das muss man immer ganz ehrlicherweise sagen, weil du kannst sowas ja auch sehr billig versäubern und das ist sie tatsächlich nicht. Da habe ich mich auch schon mit ein paar Leuten umgestritten, dass sie gesagt haben, das sieht so billig aus. Ja, bügel's halt einmal, aber an sich ist das wertig hergestellt. Das muss man hoch bzw. runterlassen. Aber ja, der Vergleich ist natürlich auch irgendwie, es sind natürlich auch zwei völlig verschiedene Spiele, aber sie haben halt beide ihr Deckchen.
Ja.
Tischlein deck dich, wäre auch mal ein Folgenthema.
Oh.
Und eine wunderbare Überleitung zu einem Spiel, das ich jetzt, und zwar quasi ganz frisch gespielt habe, quasi als Vortisch, denn ich komme hier mit meinem vollen Ranzen direkt aus einem sehr leckeren eritreischen Restaurant aus der Innenstadt von Blieskastel. Und das ist also ab jetzt das Highlight der Innenstadt von Blieskastel. Und dort haben meine Frau und ich beim Warten auf das Essen ein paar Runden brillant gespielt. Ein Würfelspiel, das bei Ravensburger erschienen ist von dem Ralf Zurlinde und bei dem sich ein kleiner Schreibfehler in den Titel eingeschlichen hat. Denn wenn es auch brillant ausgesprochen wird, man schreibt es nur brillant. Ich weiß es deswegen, weil ich musste mir diese Schreibweise auch angewöhnen. Das ist so ein französisches Wort, das sich ins Deutsche eingebracht hat. Aber das kann ja mal passieren. Ob das Spiel jetzt tatsächlich brillant ist, das mag ich an dieser Stelle noch nicht zu sagen. Aber ich schilder euch mal ganz gern meine Eindrücke. Es ist ein Spielplan, der so ein bisschen an Nochmal erinnert. Das heißt, wir haben farbige Flächen und wir würfeln mit zwei zwölfseitigen Würfeln und eine dieser Würfelzahlen müssen wir einsetzen und zwar angrenzend zu einer Zahl, die wir bereits eingesetzt haben. Und verschiedene Bereiche haben dann verschiedene Ansprüche. Blaue Flächen wollen zum Beispiel nur gleiche Zahlen haben. Bei den grünen Flächen ist es vollkommen egal. Bei den roten Flächen müssen nur abwechselnde Zahlen, nur unterschiedliche Zahlen drin sein. Bei den lilanen Flächen ist es so, dass du zwei Zahlen aussuchst, nur die dürfen drin vorkommen. Also sehr unterschiedlich. Und jemand, der dann eine Fläche zuerst ausgefüllt hat, kriegt mehr Punkte als die andere Person. Also eigentlich sehr hausbacken. Mit vier insgesamt unterschiedlichen Spielplänen, von denen wir jetzt zwei kennengelernt haben. Der Spielplan 1 war ein bisschen trocken und dröge. Der Spielplan 2 hat mir zum Beispiel auch schon viel mehr Spaß gemacht, weil der so ein bisschen auseinandergerissen war und es noch zwei neutrale Felder gab. Und wir haben vier Runden gespielt. Ich habe drei verloren. Also insofern eine ganz normale Erfahrung für mich. Und ob mir dieses Spiel dann so gut gefällt, das werde ich dann wahrscheinlich ab nächste Woche im Pub irgendwo in Südengland rausfinden. Denn es ist eins dieser Spiele, die ich mir jetzt noch organisiert habe, um sie in den Urlaub mitzunehmen. Weil die sind so klein und so handlich, Alex. Schon einmal ein Vorgriff auf das, was passiert.
Mhm.
Ja, aber ich würfel gerne und bunt mag ich sehr gerne. Also für mich ist es eigentlich jetzt so stimmig. Und es war auch klein genug, dass man es wunderbar auf einem Restauranttisch spielen kann. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Und es hat auch niemand die Nase gerümpft, dass wir da vor uns hingeklackert haben. Aber ich habe nochmal gemerkt, bei einem Würfelspiel nehme ich, glaube ich, wirklich einen Würfelteller oder eine Würfelschale mit. Insbesondere, wenn man draußen an der Straße sitzt und an einem Kunststofftisch sitzt, das scheppert dann doch so ein bisschen. Könnt ihr brillant?
Ja.
Ja.
Ist überraschend gut. Also nicht, dass ich an sich irgendwie sagen würde, dass es auf den ersten Blick schlecht aussieht, aber es sieht natürlich ein bisschen unspektakulär aus. Aber ich finde es tatsächlich unterhaltsam. Ich spiele es echt gerne. Kann ich nicht anders sagen. Das kommt immer mal wieder. Also ich kann gar nicht genau sagen, warum. Aber wahrscheinlich einfach, weil es so zugänglich ist, ne? Und es kommt bei uns einfach wirklich öfter mal so als, ach komm, wir wollen, also mein Mann und ich machen das oft, wenn wir beide im Homeoffice sind, dass wir sagen, wir spielen mal schnell was zum Mittagessen und dann ist halt keine Zeit irgendwie nur groß zu erklären und dann nehmen wir halt wirklich am liebsten die Sachen, wo wir beide sofort regelfest sind und ab dafür und reicht irgendwie auch für die Zeit, in der man isst und dann vielleicht noch 5 Minuten zusammensitzen, Käffchen trinkt und dann zurück an die Arbeit und dafür ist es halt perfekt. Also das wird hier tatsächlich öfter gespielt und ich habe es auch schon mit vielen von meinen, ja, ich hätte jetzt fast gesagt Nicht-Spielerfreundinnen, aber ich arbeite dran. Ich sag mal wenig spielenden Freundinnen und zwei davon, zwei davon haben zu meinem Geburtstag mit mir gespielt. Und jetzt haben sie gesagt, also weil ich gesagt habe, oh, ich würde euch gerne zu mir nach Hause einladen, lasst uns ein bisschen spielen. Und ich glaube, sie haben sich auch ein bisschen erbarmt, aber jetzt haben sie gesagt, sie wollen wieder. Ich freue mich.
Bist du vielleicht doch eine Influencerin? Zumindest mal eine Spielspaß-Influencerin.
Oh, damit kann ich leben.
Ganz neue Perspektiven.
In diesem Zusammenhang hatte ich heute auch noch eine ganz, ganz also wirklich herzerwärmende Begegnung. Wir haben eine teamstrukturierte Schule und wir haben heute noch ein Abschlussfrühstück zusammen gemacht im Team, bevor wir denn eben alle über die 6 Wochen da uns nicht mehr sehen können, und haben uns in einem Hotel getroffen, haben dort ein Frühstücksbuffet genommen, und während wir da so saßen und der Bauch immer voll war, dachte ich, ja komm, bevor wir da jetzt alle in Urlaub fahren, ich hätte ja nächste Woche nochmal Zeit zu spielen. Und habe da so eine Kollegin ein bisschen auffordernd angeguckt, von der ich weiß, dass sie sagt, ja alles klar, in Ordnung. Dann hat da allerdings eine zweite Kollegin auch sofort gesagt, natürlich bin ich dabei. Die dritte Kollegin hat gesagt, na klar, wann denn? Und sogar die vierte Kollegin hat gesagt, bevor ich jetzt mit meinem Mann den Ferien zu Hause sitze, komme ich doch lieber zu dir. Das heißt, nächste Woche Dienstag werden wir uns zu 5 treffen und dann nochmal zusammen spielen. Und da war ich auch total froh drum, denn das sind super liebe Menschen, mit denen ich jetzt sehr lange zusammenarbeite, und genauso lang spielen wir auch immer mal wieder zusammen. Und in dieser Konstellation haben wir wirklich schon ganz tolle Erfahrungen gehabt. Und die anderen beiden würden auch kommen, wenn sie nicht schon dabei wären, in Urlaub zu fahren. Also insofern, ich freue mich sehr auf nächste Woche.
Das klingt super. Kommt der Brillant auf den Tisch?
Wahrscheinlich schon, ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dann das neue gekürte Spiel des Jahres dann auch noch gespielt wird. So quasi als Abschluss des Spielejahres.
Also wenn du so anfängst, was ist denn das Spiel des Jahres?
Also für mich persönlich wird es Krakel-Orakel sein.
Mhm. Jelly, bei dir?
Ja, ich mach's auch mal pantomimisch. Ich mache einen Oktopus. Also es würde auch schön, weil nichts mit Krake, aber Krakel-Orakel wäre schon cool.
Ich verstehe Jelly da manchmal nicht. Ich mache den Oktopus. Was ist denn das jetzt im Zusammenhang zu dem Spiel des Jahres?
Also Krake-Orakel.
Also Kraken-Orakel.
Ja, es ist sehr weit hergeholt. Aber hey, es ist jetzt einprägsam. Jeder will jetzt daran denken.
Ich wollte gerade sagen, du kannst ja zum Brettspiel-Kraken werden. Und fällt mir auf, die gibt's schon. Es gibt alles schon. Es gibt alles schon. Ich bin mal gespannt. Ich darf am Sonntag ja dabei sein, freue mich auch schon. Ich muss sagen, vor ein paar Monaten war ich mir ganz, ganz sicher, dass Bombastos den Titel holt. Hm. Ich finde auch, dass es objektiv gesehen, also von der Mechanik, von der Spielidee, von allem, ich finde, es ist das beste Spiel der drei. So, nichtsdestotrotz, ich spiele alle drei gerne. Und ich denke, das Spiel des Jahres hat halt schon so einen gewissen Anspruch, was die Zugänglichkeit angeht. Und es ist jetzt so, also ja gut, ich meine, die Jury sagt ja auch immer, es geht nicht nur um die Zugänglichkeit, es darf auch komplexer sein. Ich meine, Sky Team war ja auch verhältnismäßig komplex für die Zielgruppe. Nur, ich glaube, ich habe es im Bauchgefühl, dass Bombastos doch nicht gewinnt tatsächlich, weil ich glaube, dass es zu frustanfällig ist. Und das ist was die Jury, glaube ich, vermeiden will. Weil es kann halt immer passieren, dass einer das nicht verstanden hat, dann sitzt der aber richtig dumm da in diesem Spiel und versaut's immer und die Bombe geht hoch, du fühlst dich blöd, und das ist ja eigentlich ein Gefühl, dass du echt am Spieltisch vermeiden willst. Und ich liebe Bombas, ich find's ein richtig gutes Spiel, ich mag tatsächlich alle drei, aber ich glaube, daran wird's scheitern. Ich kann mir vorstellen, dass Flip 7, weil es einfach so mega zugänglich ist, den Titel holt, aber es ist eigentlich zu salopp. Also es könnte sein, dass ihr recht behaltet und dann seid ihr einer der wenigen, die das gesagt haben vorher. Also toi toi toi.
Ja, also meine Neugierde, meine Spannung ist extrem hoch. Ich freue mich total auf den Sonntag, denn es sind alles drei Spiele, mit denen ich mich sehr intensiv in diesem Jahr auseinandergesetzt habe. Und JD, Achtung, ich sag's dir jetzt, ich habe Bombastos schätzen gelernt, und zwar in der unpopulärsten Zusammensetzung, nämlich zu zweit. Zu zweit macht's mir jetzt richtig Spaß.
Ja.
Ich fand's zu fünft öde, ich fand's zu viert nicht gut, aber zu zweit ist das richtig geil. Da funktioniert die Deduktion richtig gut. 1:1 gegenüber, alles, was die andere Person macht, hat Relevanz, hat Bedeutung. Jedes Kärtchen, das irgendwo erfragt oder rausgezogen wird, hat eine wichtige Information für dich. Und so macht mir das echt Spaß. Oh Mann, das kam spät, aber ja, es kam.
Okay, dann muss ich es nochmal zu zweit ausprobieren, weil ich jetzt auch mal zu viert und einmal zu, nee, zweimal zu viert, genau, aber unterschiedliche Konstellationen, und das hat mir nicht gefallen, sage ich so, wie es ist.
Ach krass, nee, ich mag es tatsächlich, also ich habe es tatsächlich in jeder Konstellation schon gespielt, ich mochte auch jede, aber zwei macht wirklich Bock, und genau das, was du beschreibst, Olli, du bist einfach noch ein bisschen mehr engaged, weil du einfach auch wirklich die ganze Zeit dabei sein musst und wirklich richtig mitdenken musst, weil alles, was du tust, Einfluss hast, und weil das überraschend viel Spaß macht mit diesen zwei Schienen, die du vor dir hast.
Überraschend viel Spaß, ja.
Das macht wirklich überraschend viel.
Am Anfang dachte ich, was ist denn das für ein Quatsch? Da muss ich die jetzt aufteilen. Dann habe ich, also ich würde die ganz gern von links nach rechts aufsteigend. Dann dachte ich mir, nee, das ist viel geiler, wenn das auf zwei Racks unterschiedlich ist und durcheinander geht. Und ah, nee, doch, wirklich, Bombaster, ich hab dich lieb.
Ich hab dich lieb.
Küss dein Herz, Bombasters. Nein, tue ich nicht.
Küss deine Augen, musst du sagen.
Küss deine Augen, Brudi. Ja, genau. Das ist schön. Ja. Gut, apropos Küssen. Du hast ja drei Themen zur Auswahl gehabt, ne? Welches von diesen drei Themen hast du denn geküsst? Welches ist es denn geworden? Ich bin heute für die seltsamen Alliterationen, nee, für die seltsamen Zusammenhänge zuständig. Ja.
Ich wollte gerade sagen, Kai Pflaume Preis für Überleitungen.
Oh ja, genau. Der wäre stolz auf mich. Oh ja, das kann ich dir sagen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich habe mich entschieden für Klein, aber Oho, eine kleine Schachtel großer Spielspaß. Und ja, habe da auch Spiele mit im Gepäck, aber ich will mich jetzt gar nicht so vordrängeln. Ich quatsche sowieso die ganze Zeit, weil man hat mir ein Mikro gegeben. Das eskaliert immer. JD, du hattest bisher am wenigsten Raum, um dich zu entfalten. Möchtest du das erste Spiel sagen?
Würde ich machen. Allerdings haben wir der Fairness halber immer ein Spiel. Überraschenderweise. Und zwar eine Schätzfrage.
Oh.
Und die Schätzfrage lotet aus, welche Person denn beginnt.
Ach so, my bad.
Treu nach dem alten Motto von Schätz it if you can, haben wir auch versucht, heute eine Frage zu finden, die zu dir, unserer Gästin, passt. Und zwar möchte ich von euch wissen, wie schwer ist denn so ein durchschnittlicher Goldhamster? Ich sag mal in Gramm, nicht in Kilogramm.
Weibchen oder Männchen?
Das übersteigt meine Kompetenz.
Mädchen, du darfst sind es für deutlich dich größer.
Dann ein deutlich größeres Mädchen.
Ein deutlich größeres Mädchen. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen länger nicht einen Hamster, weil wir uns ein Kind zugelegt haben.
Ist auch eine Entscheidung.
Ja. Ist auch eine Entscheidung. Ist ähnlich nachtaktiv. Ich sag 80 Gramm. Mhm.
Goldhamsterweibchen, 80 Gramm. JD. Was
ich sag, da ich 85er Jahre und 85 kam.
Wie schlau von dir.
Oder?
Das Gewicht eines Goldhamsters variiert zwischen 80 und 160 Gramm. Wenn wir da in die Mitte gehen, sind wir so bei 120. Und dann hat's dann tatsächlich deine Intuition dann doch schon verraten, Alex. JD, du bist am nächsten dran. Ich wollte mir eigentlich dieses Ergebnis vom Leib halten und selber mitraten und habe deswegen zwei sehr liebe Menschen gefragt, ob sie mir das einfach als WhatsApp-Nachricht schicken können. Und dann hat sie natürlich dann drauf geguckt, ich depp, wie man das dann halt so macht. Und deswegen werde ich dann nie wieder den dritten Platz übernehmen und würde mich freuen, JD, wenn du dein erstes Spiel vorstellst.
Super gerne. Also erstmal habe ich mir Gedanken gemacht, okay, ab wann ist es eine kleine Schachtel? Das war gar nicht so schwer. Aber bis wann ist es denn eine kleine Schachtel? Mhm. Also Amigo ist klar und die ganzen Scout, wie heißen sie denn? Oink Games ist auch klar, das sind kleine Schachteln. Aber ist schon so eine nächste Stufe Kosmos-Schachtel schon eine kleine Schachtel? Da habe ich gesagt, jo, ist es. Und dann gibt es ja nochmal eine große Größe, also so wie Weiße Burg und Co., da habe ich gesagt, gut, ist auch noch. Alles, was darüber ist, ist für mich aber keine Schachtel mehr. Zumindest keine kleine Schachtel. Das war so meine Vorgehensweise der Auswahl der Spiele. Seid ihr da ähnlich vorgegangen? Erstmal so zur Vorgehensweise.
Ja, also ich habe auch nach oben irgendwo eine Grenze gefunden. Für mich ist allerdings eine kleine Schachtel auch ein durchaus variabler Begriff. Und ich habe mich so in der Zwei-Personen-Spielgröße Kosmos Lookout so ungefähr gefunden. Das ist so die Dimensionen. Und kleiner würde halt auch gehen, aber größer wollte ich nicht notwendigerweise. Nee.
Alex, wie sieht es bei dir aus?
Bei mir sieht das tatsächlich ganz ähnlich aus. Man denkt dann natürlich schnell so, okay, klein heißt jetzt zwingend irgendwie Oink Games. Da dachte ich mir so, nee, es gibt auch kleiner als erwartet oder andersrum mehr drin als erwartet. Und das hat mir gereicht als Kategorie.
Sehr schön. Ich wollte natürlich Heckmeck am Bratwurm ergeben.
Es war so klar.
Es war so klar. Was es übrigens jetzt auch auf Boardgame Arena gibt. Vielen Dank nochmal, Sandra, für den Tipp. Ich werde mich in meinem Urlaub dir auch gerne stellen. Habe ich aber nicht genommen. Dann habe ich mir überlegt, okay, was habe ich denn gespielt, was in einer kleinen Schachtel ist und womit ich letzter Zeit echt viel Spaß gehabt habe. Und dann kam ich immer wieder, und das habe ich dadurch schon mal erzählt, auf ein Spiel aus dem 2F-Verlag.
Oh ja, JD, ein Spiel aus dem 2F-Verlag, das ist total super.
Ja, das ist es.
Warte, ich muss mal gerade mein Gesicht wieder entfalten.
Ja.
Olli kriegt gerade wieder Schockstarre.
Alex, ich habe noch nicht das 2F-Spiel gefunden, das mich vollkommen anspricht und mir Spielbegeisterung auslöst. Es gibt eins, das ist relativ nah dran, das ist Freie Fahrt, aber ansonsten 2F-Spiele und ich, wir harmonisieren uns nicht so richtig.
Oh, wobei, okay. Du hattest, ich glaube, wir haben es gespielt, als du hier warst, Olli. Da hattest du auch ein bisschen Spaß. Ich habe dich zumindest kurzfristig mal lächeln sehen, als du dieses Spiel, oder du hast anders gedacht, das kann sein. Das war zumindest ein Spaßgesicht, das kann ich mittlerweile. Es war Fujikato, ich mach's mal ganz lange Rede, gar keinen Sinn. Das haben wir zusammen gespielt, ne? Ich muss gerade echt überlegen.
Ja, das haben wir zusammen gespielt,
genau. Und da hattest du auch ein bisschen Spaß. Das musst du jetzt
ein
aber
bisschen
auch
Spaß, genau.
Ein bisschen Spaß hattest du auch, genau. Was machen wir genau bei Fujikato? Wir kriegen jeder Handkarten auf die Hand und die wollen wir loswerden. Können wir jetzt einfach auf den Tisch schmeißen, aber da wäre der ganze Spielspaß natürlich passé. Das sind Karten von, jetzt muss ich gerade überlegen, 2 bis 20, wobei die ab Zahlenraum 15 oder 16 gibt es die Karten immer nur einmal und davor sind die immer gestaffelt. 2 gibt es halt am häufigsten und die ab 15 gibt es immer nur einmal. So, wenn ich jetzt dran bin, lege ich eine Karte vor mir aus und wenn ich jetzt die 2 habe und die nächste Person auch noch eine 2 hat, dann addieren sich diese beiden Zahlen. Also gleiche Zahlen addieren sich. Wenn die nächste, übernächste Person dann eine 3 hat, dann passiert gar nichts. Und wenn die übernächste Person dann eine Zahl hat, die über die 4 geht, also eine 5 beispielsweise, dann müssen alle Karten, die in der Mitte liegen, weg und die Kollegen müssen sich eine neue Karte ziehen. Wenn es aber so ist, dass niemand eine höhere Karte spielt in dieser Runde, dann sind alle Karten quasi durchgebracht, die sich da in irgendeiner Weise zusammengetan haben. Am Beispiel zu bleiben, ich lege eine 2, Olli legt eine 2, Alex legt eine 2 und da sind schon 6 und Andrea legt eine 4, dann bin ich wieder dran und dann hätten wir alle unsere 2 durchgebracht. Und das machen wir so lange, bis wir alle Karten durch haben. Ja, und das, ich mag diese Emotionen einfach sehr am Tisch, die dabei vonstatten gehen, die wir übrigens auch hatten, als du da warst. Und das muss ich jetzt dann nochmal sagen.
Du behauptest immer Dinge über mich, die du in meiner wahrscheinlich Mimik abgelesen hast. Aber ich vergleich's mal so mit, ich fahre zur Tante und ich setze mein liebstes Lächeln auf, weil ich noch einen Fuffi irgendwie abgreifen möchte. Oder ich gehe in der Erwartung zum Zahnarzt, dass ich eine Wurzelbehandlung bekomme, aber er macht nur Zahnstein. Und damit komme ich ganz gut klar. Also ungefähr so, das ist Fujikato jetzt auch für mich aus der Erinnerung. Ich habe nochmal gerade nachgeguckt. Ja, wir haben tatsächlich diese eine Partie gespielt. Ich erinnere mich tatsächlich aber an diese sehr schönen, farbenfrohen Karten. Und das ist schon mal was.
Okay, alles klar. Ich wollte nur noch mal sagen, nein, ich habe ein großes Herz für 2F-Spiele. Alex, hast du Fujikato schon mal gespielt?
Nee, tatsächlich nicht. Klingt aber eigentlich nach was mir gefallen sollte. Aber das hatte ich gar nicht auf dem Schirm bisher.
Also lässt sich auch in größeren Gruppen gut spielen. Das ist echt ganz cool.
Das finde ich immer gut. Das
eigentlich wirklich gutes Kartenablegespiel. Ist schon so, ne?
Ja.
Handlos werden, kartenlos werden, macht immer Freude. Also insofern, ja, ich nehme noch mal mein Tantengesicht auf. Nee, Jedi, das war eine schöne Erinnerung.
So, das war alles außer Toplisten. Alex, aber habt ihr noch Platz bei euch im Podcast? Ich hätte einen JD, der da sehr firm ist. Und okay.
Du kriegst immer Asyl.
Oh, shit.
Ich finde das so witzig in der Brettspielszene, wie wir alle so eine Leidenschaft für Games haben und gerade für Games, die wir gut finden, dass man dann echt so oft so Diskussionen führt, so, ich hab's dir angesehen, es hat dir doch gefallen. Und das hat immer so was von, ich sehe dann innerlich immer Russell Crowe in Gladiator vor mir, so, are you not entertained? Ich sehe doch, dass es dir gefällt. Und das ist so geil, weil wir eigentlich darüber diskutieren, so, und ich sag, nee, hat mir keinen Spaß gemacht. Und du sagst, doch.
Doch.
Es hat dir gefallen.
Und da gaslighte ich auch, das ist mir scheißegal. Da gehe ich auch über Ollis Gefühle. Das ist mir ganz egal. Oliver, das hat dir gefallen.
Ich glaube, Fujikato ist nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass die Wirkung, die ein Spiel ausübt, vor allen Dingen auch von den Menschen getragen wird, mit denen man es zusammenspielt. Selbst Fujikato hat an diesem Tag ein bisschen Spaß gemacht.
So, das Gefühl lassen wir es so. Alex, was hast du denn mitgebracht? Danke, Olli.
Ich habe tatsächlich ein Spiel aus meinen ewigen Top 3 mitgebracht. Ein Spiel, in das ich mich sofort verliebt habe und das so viel Spiel in einer verhältnismäßig kleinen Box ist, dass ich sehr oft nicht weiß, wie ich es da wieder reinkriegen soll. Die Rede ist natürlich von, du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, Die Weiße Burg. Ich konnte es nicht sein lassen. Das muss Erwähnung finden, denn ich finde, für das, was drin ist, ist die Boxgröße unschlagbar. Das finde ich Wahnsinn. Es ist, also für diejenigen, die es nicht kennen, kann ich auch noch mal kurz was dazu sagen. Die Weiße Burg ist im Prinzip ein Dice-Placement-Spiel. Also wir wählen in unseren Aktionen Würfel aus, setzen die auf verschiedene Plätze, lösen damit wiederum Aktionen aus. Also es ist schon so ein bisschen ein typisches Devir-Game. Und es ist es ja auch im Ursprung und dann lokalisiert vom Kosmos. Und das löst halt immer öfter mal so Situationen aus, wo wir dann noch Figuren, die wir auf unserem Tableau haben, einsetzen können. Es gibt Gärtner, es gibt ich weiß gar nicht, wie sie heißen, Adlige oder so, die wir in die Burg schicken. Und es gibt noch Kämpfer oder Samurai, die wir zum Training schicken können. Also es hat auch ja echt dieses schöne japanisch angehauchte Thema, auch wieder typisch Devir. Und genau, das klingt so unspektakulär, aber was ich so liebe an der Weißen Burg ist, dass du nur 9 Spielzüge hast. Und in diesen 9 Spielzügen kann so unfassbar viel passieren. Weil du einfach eher echt überlegen musst, mit jedem Schritt, den du machst, ich will jetzt das machen und damit kriege ich noch eine Zusatzaktion, dann mache ich das, dann mache ich das. Dann hast du dein Tableau, das immer stärker wird, je mehr Figuren du eingesetzt hast und dementsprechend baust du dir da auch noch eine Engine auf. Es gibt noch so ein paar Karten, die du sammeln kannst, um deine Engine zu verstärken. Die Würfel, die du wählst, haben Einfluss auf das, was passiert. Es gibt Ressourcenknappheit, was ich aus irgendeinem Grund schön finde. Ich mag das in Spielen. Manchmal frage ich mich auch, warum. Also möchte ich im Spiel leiden? Aber ich glaube, ich mag Herausforderungen. Und die Weiße Burg ist was, das zwirbelt irgendwie mein Hirn und das jedes Mal. Und gleichzeitig, und das ist das Ding, warum Weiße Burg wirklich so schnell bei mir hochgeschossen ist in meiner Liste der Lieblinge. Es ist komplex, es ist verzwickt, es ist ein Brain-Teaser, aber es ist so gut redaktionell bearbeitet und so gestreamlined mit so guter Ikonografie, dass ich dieses Spiel, auch wenn ich es ein halbes Jahr nicht gespielt habe, auf den Tisch bringen kann. Ich muss vielleicht mal kurz nachgucken, wie viel Startgeld wir kriegen. Ansonsten kann ich das sofort erklären. Und das ist unfassbar. Ich bin schon eine kleine Regelvergesserin, die dann immer alles nochmal nachlesen muss, weil ich auch eine kleine Perfektionistin gleichzeitig bin. Und bei der Weißen Burg passiert mir das nicht. Das war irgendwie sofort drin. Und das finde ich absolut genial. Und ich finde es so witzig bei Devir, ne? Es gibt genau das und es gibt komplettes Chaos in den Regeln. Es gibt genau diese zwei Extreme. Aber ja, es ist das Bessere der beiden Extreme. Und deswegen ist die Weiße Burg für mich immer noch unschlagbar in puncto kleine Box. Aber wow! Wie seht ihr das denn? Seid ihr Weiße Burg-Fans oder zerbrechen jetzt Freundschaften?
Schau mich mal ganz kurz an, denn das ist das Gesicht, wenn ich richtige Begeisterung verspüre. Und Alex, du hast es zusammengefasst. So empfinde ich das auch. Und um deine Ausführungen noch zu unterstützen, vor 3 Wochen beim Brettspieltreff St. Ingbert, mittwochsabends, bin ich in einer Partie an einem anderen Tisch und dann kommt die Frage, hey Olli, wenn du fertig bist, kannst du nochmal schnell die Weiße Burg erklären? Und es ist genau das, was du gesagt hast. Ich setze mich hin, ich sehe es und ich sehe das komplette Spiel und es fällt mir alles wieder ein. Und eine Sache, die mir bei die Weiße Burg hervorragend gefällt, ist, dass ich einen Würfel überbauen darf. Das heißt, ich darf meinen Würfel nochmal auf deinen Würfel draufsetzen, um das Feld nochmal zu nutzen, muss dafür allerdings eine Anzahl an Münzen bezahlen. Und dieser Mechanismus, der ist so banal, aber der triggert in mir die absolute Begeisterung. Es ist sogar ein Spiel, bei dem ich die Erweiterungen mag. Und ich bin ja normalerweise jemand, der sagt, nö, Erweiterungen interessieren mich nicht. Ein Grundspiel muss mich überzeugen. Und selbst da ist die Matcha-Erweiterung noch etwas, was das Spielgeschehen noch einmal aufwertet für mich persönlich, wo ich das Gefühl habe, das musste jetzt da noch sein. Und ich habe ganz viele Partien gespielt und immer wieder mit Begeisterung. Und es ist auch ein Spiel, bei dem es mir vollkommen egal ist, wie es ausgeht. Hauptsache, ich habe die Gelegenheit, es mit Menschen zu spielen. Ganz, ganz, ganz besonderes Spiel für mich.
Als ich das allererste Mal geschafft habe, alle Figuren zu setzen und die 80 Punkte zu knacken, das war legendary.
Oh, 80 Punkte, wow.
Ja, habe ich nur einmal geschafft, aber es war wunderschön. JD, wie sieht's bei dir aus? Gerade guckst du nicht so begeistert.
Das mag daran liegen, dass es immer noch auf meinem Mountain of Joy liegt und ich mir so ein paar Mal vorgenommen habe, das zu spielen vielleicht. Und ja, aber dann war gelbe Tonne, dann hatten wir Ostwind, dann musste ich einkaufen.
Dann hatten wir Miezekatze.
Also ich merke schon, der Druck wird immer höher. Nein, tatsächlich liegt es immer noch auf dem Mountain of Joy und das muss ich immer noch spielen und das werde ich jetzt übernächste Woche habe ich Urlaub, in Angriff nehmen. So war ich Oliver Thorsten Clemens heiße.
Also musst du unbedingt machen. Das ja. ist, also du kannst eigentlich nicht Podcast ohne die weiße Burg gespielt zu haben.
Ja, ich habe vielleicht ein bisschen gelogen bei den Sachen, die ich gespielt habe, als im Bewerbungsgespräch. Aber hey, jetzt bin ich schon mal drin.
Im Maki-Tag habe ich den Andreas mal so richtig die Pistole auf die Brust gesetzt und habe gesagt, weißt du was, wir machen jetzt eine Challenge. Wir suchen uns jeder ein Spiel aus, das auf dem Pile of Future Happiness, nenne ich es immer, liegen. Und wenn wir die nicht gespielt haben, bis wir das nächste Mal zusammen Podcast aufnehmen, dann müssen wir es verkaufen.
Oh.
Was dazu führt, ja, ich mache keine halben Sachen. Ja, das führte dazu, dass ich abends um 8 angefangen habe, die 30, 40 Seiten starke Anleitung von Fury of Dracula zu lesen und wir das mitten in der Nacht an einem Wochentag noch gespielt haben, weil, ach, mein Mann hat irgendwann aufgegeben, sich dagegen zu wehren und hat einfach nie gespielt. Aber einfach nur, weil ich es nicht verkaufen wollte und ich mich einfach mal wieder in meine eigenen Nesseln gesetzt habe. Kann ich sehr empfehlen, war lustig.
Manchmal ist man selber sein eigener Endgegner und zwar der größte, den man hat. Kenne ich irgendwoher.
Der Philosophie-Podcast.
Oh ja, oh ja.
Ihr habt ja auch so schöne Ausdrücke für diesen Berg an Spielen, die noch ungespielt bei euch zu Hause stehen. Wie wäre denn eigentlich für euch mal diese Bezeichnung Peil des unkontrollierten Kaufrauschs?
Betreten
bisschen
des beiden.
Frech, bisschen
also
frech.
Bitte, dass wir völliger Quatsch sind. Also das ist ja wohl...
Ja, gut.
Dieser Staffel ist bei mir natürlich sehr gering, weil ich... ist bei mir auch locker 10, 15 Spiele und vielleicht auch schon ein paar mehrere Jahre, die da rumstehen. Und auch jemand, der... also manchmal kaufe ich einfach auch nur Spiele, weil sie schön aussehen. Manchmal kaufe ich Spiele, weil der Autor ich mag. Und manchmal stehen sie dann halt doch so rum. Aber irgendwann spiele ich sie auch. Ja, bei mir ist es dann allerdings tatsächlich Impulsverlust.
Du bist 10.
Ja.
Mein Pile of Future Happiness ist 128 Spiele stark. Ich habe eine Liste.
Oh, da würde ich mir mal Gedanken machen.
Nö.
Ganz klar nein. Nö. Aber mich interessiert tatsächlich, es gibt ja, also ich habe schon Pile of Shame und Pile of Happiness und Mountain of Joy und wie auch immer. Was gibt's denn noch für Begriffe? Also die müssen wir jetzt nicht raten und nicht, ne, aber würde mich super interessieren, was es da noch für Begriffe gibt.
Ja, alles, was irgendwie als Euphemismus durchgeht, dafür, dass man sein Leben nicht im Griff hat. So.
Das ist ein sehr negatives Framing dafür, Olli.
Ja, danke. Das ist ein sehr negatives Framing dafür, Olli.
Ja, denn Brettspiele kaufen und Brettspiele spielen sind zwei verschiedene Hobbys.
Genau, das eine ist das Sammeln, das andere ist das Spielen.
Ja, ich bin der Brettspielhamster. Excuse me.
She hamsters the games in the bags, you know?
She hamsters the games. She never said that.
Never.
Also, weißt du, diese Ressourcenknappheit, die überträgt sich nicht vom Spiel ins wahre Leben. Tatsächlich haben wir das Problem, dass knapp 20 Spiele gerade auf dem Tisch stehen, weil, ja, es ist der Platz ausgegangen. Vielleicht echt wahr.
Ich krieg mal die Kurve hin zu genau dem Gegenteil, denn bei mir kam vor wenigen Tagen ein Spiel an, das ich ausgepackt habe, mir die sehr wenigen Regeln durchgelesen habe und seitdem nicht mehr aus den Fingern lege. Und mein klein aber Oho-Spiel, das erste, das ich euch vorstellen möchte, das ist Toy Battle. Und das ist ein Zwei-Personen-Spiel, bei dem ihr und ich eine Basis haben. Zwischen eurer Basis und meiner Basis ist so ein kleiner, verzweigter Weg. Auf diesem kleinen, verzweigten Weg sind Plätze, an denen ich meine Spielkarten einsetzen kann. Und du hast es natürlich auch. Und wir versuchen mit unseren kleinen Spielfiguren, die dargestellt sind als quadratische Kartonchips, in das andere Lager jeweils reinzulatschen. Dabei müsst ihr euch vorstellen, dass meine Märkchen die Werte haben zwischen 1 und 7 und ich habe durchaus die Möglichkeit, ein höheres Kärtchen meiner Sorte auf 1 deiner Sorte draufzulegen. Also auf deine 5 kann ich die 7 drauf machen. Ja, so walze ich mich so langsam an dich ran. Auf dem Weg sind noch Sterne, die ich einsammeln kann. Sterne bekomme ich immer dann, wenn ich so eins dieser Gebiete, die dort liegen, komplett mit meinen Farben umschlossen habe. Habe also zwei Möglichkeiten gegen dich zu gewinnen, nämlich erstens, ich renne dir in dein Hauptlager rein. Zweite Möglichkeit, ich sammle je nachdem 7 oder 8 Spiele, das hängt so ein bisschen von dem Plan ab, mit dem wir uns gerade begegnen. Oder wenn das Spiel irgendwie zu einem unendlichen Tauziehen wird, habe ich am Schluss die meisten Sterne. Die Plättchen haben allerdings auch noch eine Bonusfunktion. Nämlich, wenn ich das Skelett einsetze, dann darf ich nochmal gleich zwei Kärtchen nachziehen. Wenn ich das Äffchen einsetze, dann fliegt das und darf die Einsatzregeln ignorieren. Wenn ich das Einhorn setze, das hat schon einen relativ hohen Wert, ziehe ich ein Plättchen. Der Dinosaurier hat den höchsten Wert, aber der kann halt gar nichts. Und so entsteht ein unglaublich strategisches Tauziehen, du gegen ich, um diese kleinen Plätze, diese Wachposten. Den größten Kontrollverlust bei diesem Spiel hatte ich, als ich in der Fußgängerzone in Zweibrücken vor einem Restaurant aufgeschrien habe, ich habe gewonnen, bin in die Fußgängerzone reingerannt bin, weil ich mich so gefreut habe, dass ich endlich gegen meine Frau gewonnen habe. Toy Battle ist für mich genau das Zwei-Personen-Spiel mit einer heftigen Prise Konfrontation, das ich gesucht habe, mit einem super lieben Comic-Stil, die Figuren einfach einzusetzen, ist auch bei mir immer begleitet von Geräuschen. Also das Äffchen macht halt immer, weil es mit dem Fallschirm abspringt. Der Roboter macht immer, weil ich dir auch deine Auslage ein neues Plättchen rausnehme. Also in mir passieren wieder plötzlich so viele Dinge. Das Spiel löst das alles in mir aus und das Kind kommt in mir raus. Und in dieser sehr kleinen Schachtel habe ich nicht nur die Plättchen, mit denen ich diesen einen Plan spielen kann und die Sterne. Nein, ich habe insgesamt 8 Spielpläne. Ich habe 8 verschiedene Szenarien, mit denen ich mich dir gegenüber so richtig eine Schlacht liefern kann. Leider ist das Einzige, was ich als etwas kritisch betrachten muss. Das heißt halt Toy Battle und es ist halt ein Kriegsszenario und das kann man auch nicht wegmachen. Also da geht es schon um das Gewinnen und da geht es auch schon um Einheiten wegzumachen. Aber das Ganze ist eher so in dem Stil von Toy Story, da kann ich das verzeihen. Ich finde es einfach ganz großartig und ich habe jetzt 5 der 8 Pläne schon gespielt und ich bin ein leidenschaftlicher Verlierer von Toy Battle. Aber das ist vollkommen egal. Ich spiele es immer wieder. Ich gehe dann zwischendurch mal Holz hacken. Das kann durchaus mal schon mal sein, weil ich irgendwie meine negativen Emotionen meiner Frau gegenüber nochmal wegkriegen muss. Das ist so schnell erklärt, das ist so schnell gemacht. In der ersten Runde bist du da so ein bisschen verhalten, aber ab der zweiten Runde, und du sagst sofort, oh komm, lass uns noch eine Runde spielen, dann geht das los und ist so Dynamik. Und also wenn eine Partie 10 Minuten dauert, dann hast du es wirklich überdacht. Toy Battle, ich krieg den Mund nicht zu, so viel Spaß macht mir das Spiel. Und dann, als ich mir mal die Zeit genommen habe, noch nachzulesen, wer überhaupt der Autor ist, dann steht da Paolo Mori und das ist der Mensch, der Captain Flip gemacht hat. So, und jetzt wisst ihr auch, warum das Spiel mich so begeistert, denn Captain Flip war ja für mich schon ein super Spiel aus dem letzten Jahr. Mein Spiel des Jahres der Herzen. Und es wäre so schön, wenn ihr auch schon Toy-Battle-Erfahrungen gemacht hättet. Alex, du vielleicht sogar schon?
Leider nein. Und ich habe es auch irgendwie so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich so widersprüchliche Kritiken gehört habe und dachte, ja gut, das wirst du auf jeden Fall mal spielen, aber jetzt nicht so, dass du sagst, musst du jetzt unbedingt sofort haben, weil ich so gehört habe, ah, das sei ja so glückslastig und so, auch wenn ich das grundsätzlich nicht für ein Ausschlusskriterium halte. Aber du hast mich gerade sehr angesteckt mit dieser Leidenschaft in Konkurrenz mit dem Ehepartner. Da bin ich richtig am Start. Mein Mann und ich lieben das, uns zu messen. Wir haben früher schon Streitigkeiten einfach am Tischkicker ausgetragen. Das finde ich gut. Also das, ich glaube, das könnte uns gefallen. Das ist darf auf die Pile of Shame wandern. Und dann hoffentlich davon wieder runter.
Ich gehe auf die Glückslastigkeit kurz ein. Wenn ja, immer du etwas nachziehst, sei es Karten oder sei es Plättchen oder sonst irgendwas, das hast du natürlich eine Glückskomponente. Aber ich habe schon so hart in diesem Spiel erlebt, dass ich dachte, jetzt gewinne ich. Ich brauche nur noch einen Zug. Ich habe nämlich das Doppelplättchen und dann kann ich die größte Schmach nämlich noch ansetzen, nämlich mit dem Quietscheentchen, das eigentlich gar nichts kann, die Basis meiner Frau einzunehmen. Und ich war so felsenfest sicher, dass ich gewinne. Und ich habe nicht natürlich damit gerechnet, dass meine Frau auch noch Plättchen hat und mit diesem Affen mir meine Verbindungslinie abschneidet und ich dann wieder plötzlich den nächsten Zug machen muss und sie dann plötzlich ausholt und ich 3 Züge später verloren habe. Nein, das ist nicht nur Glück, sondern das ist tatsächlich auch richtiges Können. Ach, also, aber es ist ein Familienspiel. Ein Familienspiel zeichnet sich natürlich auch dadurch aus, dass Glück eine wesentliche Rolle spielen muss. Mhm. Du musst es nicht durchdenken, du musst es nicht durchoptimieren können. Für mich ein rundum Wohlfühlpaket. Toy Battle.
Ich hab's noch nicht gespielt. Ich hab's aber auf Instagram ein paar Mal gesehen. Ja, manchmal hat man ja so Spiele, die einem vorgestellt werden, vorgeschlagen werden. Die werden dann so wie die Sau durchs Dorf getrieben. Und das war da auch so. Und dann habe ich genau, ne, auch die gegen unterschiedlichen Meinungen gelesen. Habe ich dich ja auch gefragt, weil es aber auch bei dir drin ist. Und seitdem will ich das wobei spielen. Aber es ist noch nicht so weit, dass wir es auf den Pile of Happiness, Mountain of Joy hier einfügen, Kaufkonsum, Kritik einfügen werden, also besorgen werden.
Also ich bin ja jemand, der gerne seine Spiele so ein bisschen trackt, einfach als Erinnerungstagebuch. Hm. Und hier möchte ich sagen, dass ich in den ersten 24 Stunden 16 Partien gespielt habe. Also so sehr hat mich das geholt. Und jetzt schaue ich mal gerade nach. Mittlerweile, also es sind jetzt 2 Tage später, werden 27 Partien gespielt. Also dieses Spiel reißt auf jeden Fall mit. Ich freue mich auf jede Gelegenheit, in der ich es spielen kann. Und ich freue mich über die wenigen Momente, in denen ich es gewinnen werde. Aber vollkommen egal. Toy Battle und ich, ganz große Liebe und wirklich eine ganz fette Empfehlung von mir.
Wahnsinn.
War schon die erste Runde, Mensch. Die ersten 3 Spiele sind vorgestellt. Dann, JD, eröffnest du doch die 2. Runde mit deinem 2. Spiel.
Yay! Und ich mag ja Wortspiele im Allgemeinen. Na, ich überlege, was für Wortspiele könnte ich denn mal jetzt so hier reinnehmen in die Kategorie? Ich liebe Nobody's Perfect, ist aber zu groß. Ich liebe noch andere Wortspiele, aber ich dachte, Nobody Perfect habe ich am meisten Spaß mit gehabt. Aber was für ähnliche Spiele gibt's denn wie Nobody's Perfect? Dann war ich wie bei Riecht Verdächtig, hatten wir aber schon mal in diesem Podcast. Was wir aber noch nicht hatten, zumindest nicht in dieser Reihenfolge, war Dover Esel. Kennt ihr Dover Esel?
Was sagst du zu mir, Alter?
Ich küsse dein Auge, Brody.
Dover Esel?
Kennt ich nicht. Also, ich zeige euch mal die Verpackung. Ich hoffe, das ist auch mal dies so mal so.
Das ist schon mal sehr geil. Sehr pink und ein sehr
doofer Himmel. Das lustige Spiel des unnützen Wissens. Das ist ein sehr cooler Untertitel.
Das lustige Spiel des unnützen Wissens. Und es ist super. Also ich mag es total gerne, weil meine Kritik an Nobody's Perfect ist ja immer, wenn du es mit mehreren Leuten spielst, dauert das ewig lange. Weil du die Sachen ja aufschreiben musst und hat eine ziemlich große Downtime. Das hat das alles nicht. Also Dover Esel streamlined Nobody's Perfect auf ein Minimum. Du hast eine Karte, jedes Team bekommt eine Karte, da steht eine Frage drauf. Beispielsweise, ich hole mal eine Karte raus, und jetzt musst du schneiden, weil es raschelt und es macht und es tut. Tüdelü. Es gibt eine Kampfsportart, die 2 Disziplinen miteinander kombiniert. Boxen und
Schachspielen.
Ja, das wäre auch die korrekte Antwort gewesen. So, und jetzt hast du solche Zettel, wo du 3 Antwortmöglichkeiten drauf schreiben kannst. Jedes Team, du hast spielst in 2 Teams, nimmt sich dann so einen Zettel, schreibt einmal bei Antwort 1, 2 oder 3 Schach hin und die anderen beiden dürfen sie sich aussuchen. Also ne, ausdenken. Idealerweise ist es auch so gefährliches Halbwissen, was man schon mal über irgendwie gehört hat, damit man die Leute schon aufs Glatteis führt. Dann hat man nämlich so Chips. Jedes Team hat, glaube ich, 16 Chips insgesamt oder 20, müsste ich gerade mal nachgucken. Eine gewisse Anzahl an Chips, mit denen sie starten. Und du musst zu jedem Zeitpunkt alle Chips irgendwo hinsetzen. Also wenn du glaubst, dass Schach die richtige Antwort ist, setzt du da die meisten Chips hin und einen dann bei, keine Ahnung, Boot fahren und das dritte bei Bäume pflanzen. Weil, kennt man ja, Boxen und Bäume pflanzen ist ja quasi ein Abbacken. So, und dann wird geguckt, okay, was ist richtig? Und wenn du die richtig hast, darfst du die Chips wieder mitnehmen, ne, die du eben bei Schach gehabt hast. Und unterm Strich ist das schon das ganze Spiel. Aber dieses Mindgame ist so großartig, es macht so viel Spaß. Und die Fragen sind auch einfach total witzig. Also ich darf es nicht spoilern. Schade ist natürlich bei solchen Spielen immer, du kannst sie in der Regel nur einmal spielen, dann sind sie, ne, da hast du echt so den Wortspaß deines Lebens, weil es geht wirklich um total unnützes Wissen. Und irgendjemand, so dieses Kneipenquiz-Prinzip, irgendjemand weiß es. Oder hat zumindest diese gefährliche Dreiviertelhalbwissen, kommt großer Spaß zusammen. Ist übrigens aus dem Hause ATM, ne? Genau, ATM Gaming, ja.
Die sind auch im Kommen.
Die sind total im Kommen.
Sehr cooles Team übrigens. Sehr nette Gang.
Ich mag ja Spiele, bei denen man bei totaler Unwissenheit einfach Dinge behaupten kann, dabei ein freundliches Gesicht aufsetzen und die anderen damit versucht zu überzeugen, dass das, was du gerade gesagt hast, richtig ist. Das ist ja zum gewissen Teil auch ein Teil meines Berufes. Dieses Bluffen mit Wissen finde ich total klasse. Ja. Insofern hat mich das neugierig gemacht und ich habe gerade gemerkt, dass ich eigentlich schon ganz gut in meinem Bootcamp bin, denn am 8.8. werde ich wieder an einem Pubquiz teilnehmen, bei dem es um das unnötige und zu wissen geht. Und insofern, hier, ne, aus der Pistole geschossen, Boxen und Schach, irgendwie würde ich beides nicht machen wollen. Aber hey, jedem Tierche sei Pläsierche. Ja, aber eine Spielerfahrung habe ich noch nicht, da kann ich nichts dazu sagen, aber da würde ich gerne mitspielen.
Ich wäre auch sofort am Start. Ich liebe Wortspiele. Ich finde es schade, dass so viele Leute Wortspiele nicht mögen und man dementsprechend immer schwer jemanden findet, der mitmacht, wäre ich total am Start. Ich liebe auch unnützes Wissen, total.
Ja.
Finde ich, also mein Gehirn sagt sich immer so, die Namen aller Kinder von Angelina Jolie und Brad Pitt? Ja.
Speichern wir.
Wann musst du die Biotonne rausstellen? Eins, der niemand war. Ich und ohne Mist. So, Confession. Wir wohnen in dieser Wohnung, glaube ich, seit 7 Jahren. Ich kann mir nicht merken, welche Tonne unsere ist. Ich schicke meinen Mann rausstehen. Und manchmal, wenn er nicht da ist und der Müll muss raus, dann weiß, der weiß das schon, dass ich diese Info will mein Gehirn nicht akzeptieren. Fertig. Und dann geht er immer so beim Gehen, macht er dann ein Foto und schickt mir dann jedes Mal ein WhatsApp-Foto, macht so ein Kreuz, so die Tonne. Es ist mir ein bisschen peinlich. Ich bin ein studierter Mensch, aber nö, mein Gehirn weigert sich, sich das zu merken. Aber bei den Kindern von Angelina Jolie und Brad Pitt weiß ich sogar die Zweitnamen.
Ja, wir haben eben Strategien entwickelt, Unnötiges von nötigem Wissen zu trennen. Und Mülltonnen, das werden sich halt andere Leute merken. Dafür haben wir doch die netten Menschen, die uns täglich im Leben unterstützen.
Nee, aber ich finde Dover Esel klingt super. Und ja, ATM, Jungs, läuft bei euch. Coole Sache.
Ja, Alex, dein zweites Spiel bitte.
Ich habe ehrlicherweise 3 vorbereitet, weil ich Angst hatte, dass ihr eins schon nennt, bevor ich dann ready bin. Und das Beste daran ist, dass ich vor ungefähr einer Stunde dann dachte, nein, ich weiß ein viertes und das nehme ich. Und es ist, glaube ich, das Spiel, das ich am meisten ever gesuchtet habe, vor allem auf BGA. Ja, es ist Next Station London. Ich bin derart süchtig danach gewesen eine Zeit lang. Das ist richtig tragisch. Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Ich habe das 81 Mal alleine auf BGA gespielt. Habe auch alle möglichen Turniere gespielt, einfach weil mich das, also irgendwas daran hat mich fasziniert und ich liebe es, bei Next Station London die Taktiken zu finden und zu überlegen. Na, also, okay, ich muss vielleicht einfach was zum Spiel sagen. Es ist ein Flip and Ride. Wir konstruieren im Prinzip U-Bahn-Linien in London. Und der Trick dabei ist, dass wir es über 4 Runden mit 4 verschiedenen Buntstiften spielen. Und diese Linien dürfen einander nicht kreuzen. Die Stationen sind schon auf dem Plan und wir wollen die sinnvoll verbinden, aber so, dass eben auch noch andere Linien Platz haben. Und gemacht wird das Ganze eben dadurch, dass Karten aufgedeckt werden, zum Beispiel mit einem Dreieck, einem Kreis oder einem Viereck drauf. Und das sind dann eben auch Symbole, die sich auf Stationen finden. Das ist im Prinzip schon das ganze Spiel. Und dann gibt's halt so ein paar Tricks, wie das Ganze punktet. Also beispielsweise, wenn man in jedem Gebiet ist, wenn man die den River Thames öfter kreuzt. Ja, und ich weiß nicht, was mich daran so fasziniert, aber es ist so. Ich spiele das wahnsinnig gerne. Ich mag es, dass du schon so ein bisschen überlegen musst, oh, wenn ich jetzt hier lang gehe, das gibt mir gerade einen Punkt mehr, aber kommt überhaupt noch ein Viereck und dann bin ich vielleicht in einer Sackgasse und dann gibt es ja auch noch diese Zusatzkarten, mit denen man spielen kann, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich muss defensiv sein, weil es nicht so ein anspruchsvolles Spiel ist. Und ich kann euch verraten, eines der anderen Spiele, das auf dieser Liste stand, war Darwin's Journey, weil ich auch da finde, sehr viel Spiel in sehr kleiner Box. Aber ich habe mich jetzt tatsächlich für Next Station London entschieden, weil es mir, also ich mag Flippin' Rides, ich mag auch Rollin' Rides, aber oft verlieren die schnell ihren Reiz. Und Next Station London hat mich einfach lange genug fasziniert, um da allein digital auf so viele Partien zu kommen. Und wenn man dann noch die auf dem Tisch mitnimmt, also wir sind locker bei über 100 Partien. Und ja, anscheinend war es spannend genug. Und das, obwohl es immer dieselbe Map ist. Ich weiß auch nicht. Liegt an mir? Oder geht's euch auch so?
Aber die Pünktlichkeiten sind einfach so toll. Und immer, gell? Ah nee, und dann muss da, und dann muss ich da. Nee, ja, absolut nachvollziehbar. Next Station London ist auch immer ein Spiel, was ich mit Olli verbinden werde, weil das eines der ersten Spiele ist, was wir gemeinsam gespielt haben damals.
Auf Norderney. Das ist richtig, auf der Insel.
Auf der Insel. Next Station Norderney war das dann nämlich. Das kann ich dir mal erzählen. Aber so nachvollziehbar. Ja, also alles, was du sagst, ja, Punkt. Also Feststellung. Nahezu schon ein Ausrufezeichen.
Und auch wieder ein gutes Beispiel dafür, weil ich Next Station London so sehr mag, ich brauche gar keinen anderen Next Station Teil da noch spielen. Also ich habe die alle vollkommen ignoriert. Ich habe dann wohl einmal digital gespielt und habe gemerkt, ach nee, das bringt mir einfach das erste Spiel am allermeisten. Und ich bin da Matthew Dunstan auch sehr dankbar dafür, dass er sich gleich London rausgeguckt hat. Das ist natürlich auch ein sehr emotionaler Bezug für mich. Großbritannien, die Sprache und so weiter, Teil meiner Identität. Mhm. Und ich liebe Spiele, in denen ich Farbstifte dabei habe. Das wertet das für mich auf. Wenn ich was Buntes damit machen darf, ist es total klasse. Und insofern, Alex, ich kann das sehr, sehr, sehr verstehen, dass du Next Station London so gern spielst. Und Es macht es natürlich auf der Boardgame Arena sehr viel einfacher. Da wird ganz schön viel weggenommen. Aber das ist dann tatsächlich etwas, was mir fehlt. Ich liebe es, diese Striche zu ziehen. Einfach zwischen dem Symbol A und dem Symbol B so meinen lilanen Strich zu machen. Und ich bin auch immer so ein bisschen, also es gibt ja so grün, es gibt lila, es gibt pink und es gibt blau, gell? Das sind so die Farben, die man macht. Natürlich freue ich mich dann auch immer, wenn meine Lieblingsfarbe dann vorbeikommt und so. Ja, also ganz viel positive Emotionen begleiten mich bei diesem Spiel.
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Ich setze wahnsinnig gerne den lilanen Stift an.
Lila ist auch meine Lieblingsfarbe.
Ja, lila, es geht nichts über lila, Leute. Also das muss
ich
man.
Ich hatte fast 10 Jahre lila Haare.
Ich nicht.
So gut.
Ja, die roten Haare sind meine. Ich habe jetzt einen Jobhaare.
Ja,
ja, ich war. Meine Rede. Meine
ja.
Rede.
Ja, das Spiel ist ja bei HCM Kinzel rausgekommen und die haben durchaus eine harte Zeit. Ist das nicht so, dass die auch tatsächlich in ein Konkursverfahren eintreten mussten?
Ja, ich meine, die haben Insolvenz angemeldet.
Schade.
Total.
Gucken, was draus wird. Das ist jetzt, hört man ja immer mehr. Haber musste sich ganz neu organisieren, neu strukturieren, neu aufstellen. Sind wohl harte Zeiten für Verlage. Dann bringe ich schon mal ein bisschen Würze hier ins Spiel, in den Podcast. Denn mein kleines Spiel, das ich Oro finde, das zweite. Alex, da ging es mir so wie dir. Ich habe auch andere Spiele vorbereitet. Und dann bin ich auf dem Weg hierher ans Mikrofon noch einmal an dem offenen Regal vorbei und dachte mir, das ist ein Quatsch. Natürlich nehme ich das mit. Habe die anderen wieder weggestellt, habe Azul Duell weggemacht und habe euch ein Spiel rausgezaubert, das auch ganz schön lang in meinem Auto mitgefahren ist, vorne im Handschuhfach. Und das ganz viel Verwunderung gesorgt hat, als ich nämlich immer gefragt habe, wollt ihr eine Tüte Chips? Und Leute, die sich dann gewundert haben, dass ich wirklich mit dem Spiel kam und nicht mit irgendwas Salzigem, mit Paprika oder mit Chili. Das Spiel heißt Eine Tüte Chips. Und ich habe es in 3 verschiedenen Aufmachungen gesehen, denn Italien hat eine blaue Schachtel, da sind auch andere Chipsorten drin. Das haben mir auch Marika und Mario erzählt. In Italien mag man mehr so würzige und fleischlastige Chips. In Großbritannien sieht es dann nochmal anders aus, in Deutschland sieht es anders aus, aber das Spiel ist immer dasselbe. Du startest dieses Spiel mit 6 Wertungskarten. Auf diesen Wertungskarten steht zum Beispiel drauf, dass du am Schluss Punkte bekämst, wenn am Schluss des Spiels mehr grüne als orangene Chips liegen. Kriegst du 80 Punkte dafür, das ist verdammt viel. Oder wenn gleich viel orangene und grüne Chips draus liegen, sind es immerhin noch 30 Punkte. Wenn allerdings mehr grüne als orangene Chips sind, naja, ihr merkt, ihr habt 6 Wertungskarten. Das Problem ist nur, ihr wirst sofort 2 schon mal loswerden. Und dann werden übrigens Chips aus dem Sack rausgezogen, aus der Chipstüte rausgezogen und hingelegt. Und plötzlich merkt man, naja, jetzt habe ich hier diese Wertungskarten mit orangenen und grünen Chips, aber es wurden 2 lilane und ein roter rausgezogen. Ha, klappt noch nicht so richtig. Und dann geht's weiter. Nächste Runde, ich muss schon wieder eine Karte ablegen. Meine Fresse, ich habe nur noch 3 Karten. Und dann werden wieder Chips rausgezogen. Und dann muss ich diese 3 Karten sogar noch legen. 2 von diesen Karten sollen mir Pluspunkte bringen und eine Karte bringt mir Minuspunkte. Ach du meine Fresse, jetzt habe ich das doch versucht so abzustimmen. Und jetzt, okay, werden wieder Chips rausgezogen, dann am Schluss nochmal 2 Chips rausgezogen. Und letztendlich ist das Spiel die ganze Zeit, trenn dich von etwas, um dann von der Realität eingeholt zu werden. Und das ist aber so kurzweilig. Und dann kommt so dieses mathematische Gehirn in mir raus und merkt, du kannst das alles nicht berechnen. Du bist kein Stochastiker, du hast keine Ahnung von Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mach einfach, was dein Bauch dir sagt. Und dein Bauch sagt, ess Chips, ess Chips, ess Chips. Und du legst dann einfach die Karten hin. Und am Schluss freust du dich, wenn du 23 Punkte hast und bist ganz glücklich und denkst, was ist denn das für ein super süßes Spiel gewesen? Oh ja, komm, da habe ich gleich nochmal Lust darauf. Ja, und dann merkst du plötzlich, oh Gott, ich kann das ja vielleicht doch so ein bisschen errechnen. Also, weil von den orangenen Chips gibt's ja mehr als von den grünen. Wenn jetzt schon 2 grüne draußen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Da kommt so eine pseudo-intellektuelle Phase in der 2. Runde, von der man denkt, ich glaube, ich habe es durchrafft. Und am Schluss ist es doch wieder nur Glück, was aus dieser Tüte rausgezogen wird. Aber das tut nicht weh. Da ist keine unangenehme Situation dabei, da macht man niemanden Vorwürfe, da macht man sich nicht selbst Vorwürfe, da denkt man einfach nur, Alter, hat mich gerade das Leben ins Gesicht gefickt. Komm, wir spielen noch eine Runde, zack, eine 3. Runde geht jetzt noch. Und dann hat man plötzlich 5, 6 Runden gespielt, bis man merkt, oh Gott, was ein schöner Abend war das. Komm, wir spielen es wieder bei Gelegenheit und ich lege es aber nochmal ins Handschuhfach für den nächsten Fall, dass wir uns wieder treffen. Das ist ein Spiel, das hat mich echt begleitet. Meine Karten sind total dick und aufgequollen. Natürlich essen wir auch Chips dazu, da passt auch ein Bier dazu. Das ist so ein Spiel, wo man auch so um den kleinen Couchtisch nochmal rumsitzen kann und einfach eine gute Zeit haben kann. Und als ich das Spiel gesehen habe, wusste ich, das ist klein, aber oho. Und ich hoffe, euch macht es doch auch Spaß. JD, dir zum Beispiel, oder?
Ich hatte es witzigerweise heute auch in der Hand als Surprise. Auch ich hatte 3-4 Alternativen, falls die Spiele genannt werden. Wir sehen wahrscheinlich einen Fall, dass Olli ein 2F-Spiel nimmt. Und ja, ich habe zwar noch nie das Gefühl gehabt, dass mich ein Spiel ins Gesicht fickt, aber mein Gott, ich nehme es heute einfach mal als, ja, es zaubert mir ein Lächeln. Und ich glaube, nee, wirklich in jeder Runde, in der ich es mitgebracht habe, ist es gut angekommen. Mir selber macht es großen Spaß. Dieser Moment, wo du dann du die Sachen rausziehst und ach scheiße, du kannst es gar nicht mehr erreichen, aber egal. Die Schadenfreude am Tisch, es ist einfach wunderbar, aber auch wunderschön, wenn es eben funktioniert. Wenn du dann doch die 80 Punkte bekommst, die ich übrigens erst einmal geschafft habe. Alex, wie oft hast du die 80 Punkte geknackt?
Ich selber noch nicht. Ich habe nur gesehen, dass es jemand schon geschafft hat. Aber ich bin natürlich
die Legende,
immer
die Sage bewährt.
Ja, ich bin natürlich immer überoptimistisch. Ne? Die Karte behalte ich, solange es geht. So, ja, bestimmt die schon mal. Ja. Und dann stehst du am Ende da und hast mehr Minus als Plus oder so. Aber das liebe ich total, weil ich einfach auch gerne im Spiel ein Risiko eingehe und das ein bisschen mein Glück herausfordere. Spricht mich total an, mal abgesehen davon, dass mir die Verpackung und der Look einfach schon Spaß machen. Das macht mir Lust auf den Spieletisch. Und es, ja, natürlich ist der Look nicht alles, aber es trägt dazu bei, dass dieses Spiel, das passiert mir ständig im Place, im Brettspielcafé. Da steht es nämlich so links oben, ich weiß genau, wo es steht, links oben auf dem Regal, in der Nähe der Kaffeemaschine. Und immer wenn ich da stehe und mir irgendwie mein Haferlatte hole, dann gucke ich so hoch und mir passiert das echt oft, dass ich dann so bei Runden so, keine Ahnung, mal ein Trick spielen. Es irgendwie, es hat so einen Grabbeleffekt und dann ist es auf dem Tisch und ich mag es total gerne. Man muss halt ein bisschen frustresistent sein, ne? Aber ich bin das. Ich gehe auch mit Anlauf in die minus 50.
Und euch nochmal das Gefühl zu geben, was Alex gerade mit dem Krabbel-Moment gemeint hat, hört es euch mal an. Das ist die Schachtel. Das ist eine Chipstüte. Allein dafür. Tiefste Verehrung für dieses Spiel. Alex, du hast gerade gesagt, du bist so ein Risikotyp. Beim Spielen bin ich das auch, im Leben bin ich das überhaupt nicht.
Richtig.
Ich würde immer die Sicherheitsvariante wählen. Sei es, ob ich 5 Euro anlege oder ob ich einen sicheren Weg von A nach B wähle. Im Spiel ist das vollkommen anders und für mich ist das ein Ventil. Im Spiel kann ich das machen und ich bin safe und es passiert mir gar nichts. Und das ist so ein ausgleichendes Gefühl und das brauche ich. Und dafür liebe ich auch das Spielen dafür, dass es mir für eine kurze Zeit eine andere Realität schenken kann. Und da ist eine Tüte Chips einfach heißer Scheiß für mich.
Das fühle ich total, Olli. Total. Ich war, gerade als ich angefangen habe mit dem Spielen, extrem Analyse-Paralyse-anfällig, weil ich so ein kleiner Perfektionist bin, weil ich immer alles richtig machen will. Und dann wurde mir sehr schnell klar, Alex, das ist egal. Und wenn es schief geht, dann spielst du einfach noch eine Runde. Attacke. Und das hat mich irgendwie richtig, das war fast therapeutisch, muss ich sagen, so über die Jahre. Und ich merke das heutzutage so im Gegensatz dazu, wie schnell mir oft Entscheidungen gelingen. Ich habe sogar das Gefühl, dass sich das ins echte Leben überträgt, dass man als häufiger Brettspieler besser wird im Entscheidungen treffen, weil man eben ganz gut darin ist, verschiedene Variablen schnell im Kopf durchzugehen und die Konsequenzen schnell durchzugehen, weil man es halt eben oft übt. Das Gehirn ist ja so, es möchte trainiert werden und dann funktioniert es auch schneller, weil sich da eben einfach Verbindungen ergeben. Und dasselbe gilt aber auch tatsächlich für die Risikobereitschaft. Ich glaube, ich bin im echten Leben auch ein bisschen lockerer geworden durch das Spielen, aber nicht viel. Also ich bin schon noch ein Sicherheitsmensch. Beim Spielen habe ich den Spitznamen Darkwing Duck. Wegen 2-1 Risiko.
Risiko.
Ich mag Risiko nicht, das Spiel, aber ich mag es, ein Risiko einzugehen. Ich bin wirklich die erste Partie Klong, ich kaufe mir jetzt erstmal diesen Metallaffen, der 3 Klong bei jedem Spiel macht, weil Attacke. Was soll mir schon passieren? Ach, der Drache, ja, egal, komm. Und ich hab's gerade so raus. Also nicht, ich hab's aus dem Keller geschafft, nicht aus der Burg, aber ich hab's raus. Ich werde damit immer noch aufgezogen. Du musst dir erstmal den Affen kaufen. Und ich so, ja.
Genau.
JD, bist du auch so ein kleiner Risikofan?
Ja. Wobei ich auch im wahren Leben tatsächlich ein bisschen, das ist mag meiner extrovertierten Art und Weise geschuldet sein, vielleicht dann möglicherweise.
Kann ich nicht verstehen, bin total schüchtern.
Möglich. Also im Spiel gehe ich schon Risiken ein, im wahren Leben hier und da auch. Wenn es allerdings um existenzielle Sachen geht, da bin ich eher konservativ, spießig, wie auch immer, sehr auf Sicherheit bedacht, das ist schon so. Aber ich würde auch definitiv den Affen erstmal holen, einfach irgendwie zu haben und einfach zu gucken, was passiert und auch die Sachen auszureizen, so ein Stück weit.
das schulden wir doch auch dem Spiel. Wir müssen doch diesem Spiel zeigen, ich nehme jetzt den Affen, um zu gucken. Ich will wissen, was passiert mit Klong. Ja gut, und wenn er mich halt frisst, scheißegal. Ich habe diese Erfahrung gemacht, ich habe diese lustige, angenehme Erfahrung gemacht und ich erinnere mich doch dann lieber dran, als wenn ich hier ganz genau irgendwie durchgerechnet habe, wie es funktioniert. Ich gönne das allen anderen Menschen, die das machen, aber für mich ist das, also gibt mir gar nichts in einem Spiel. Nee, ich möchte wissen, was macht das Spiel mit mir, wenn ich mich so verhalte, bam.
Richtig. Gleichwohl habe ich dann aber auch wenig Spaß an Spielen, wobei es auch nicht generell so ist, aber an einigen Spielen, die keine Fehler verzeihen. Da bin ich dann wieder Wasserkraft. Das ist dann, habe ich noch nicht gespielt, weiß ich nicht. Aber das ist dann etwas, wo ich dachte, da verliere ich dann relativ schnell den Spaß dran. Wenn du dann halt irgendwann, es gibt einen Point of No Return und du siehst, darfst du noch 3/4 schon zugucken, wie anderen dir vongaloppieren, das ist für mich dann auch nicht gut ausbalanciert.
Ach so, nee, das passiert in Weißeburg nicht. Nee. Aber du kannst schon Züge machen, die dümmer sind als andere. Ja.
Okay. Spoiler, die werde ich nehmen. Die werde ich so mitnehmen.
Der Moment, in dem du verstehst, warum das Spiel jetzt diese Wendung nimmt, weil du eben diesen Fehler gemacht hast, ist auch eine ganz hohe Qualität eines Spiels, dass es dir das dann so transparent macht, dass du verstehst, warum läuft das jetzt gerade gegen dich. Das ist für mich auch ein Merkmal eines guten Spiels dann. Wow, aber wir sind durch. Apropos, gutes Spiel. JD, ich habe dir doch gesagt, ich habe Bone Wars gespielt. Ich werde es noch ein zweites Mal spielen. Ja. Ich bring's ganz kurz. Bone Wars, das war's. Selbe Kritik wie in der ersten Runde. Zweite Runde, ich bin raus. Mario und Holger spielen das jetzt allein, suchen zwei neue Leute. Also wenn ihr Bock habt, nächste Woche Montag könnt ihr Bone Wars spielen. Ich koche euch auch was, aber ich werde es nicht mehr spielen. Nö, macht mich rasig, bin ich raus.
Was hat dir nicht gefallen? Also an
alles.
Okay.
Also ich versuch's mal tatsächlich jetzt auf 3 Kritikpunkte runterzubrechen.
Ja.
Ich habe keinen fixen Punkt innerhalb des Spiels, auf dem mein Auge ausruht und genau weiß, ich erfasse jetzt diese Informationen, ich weiß, was ich damit mache. Also es ist überfrachtet mit Dingen, mit Bereichen, mit Farben, mit Symbolen, die alle auf mich einwirken. Ich habe das Problem, dass ich immer noch nicht zu 100% weiß, was diese Multi-Use-Karten mir für Möglichkeiten geben. Die Gestaltung dieser Karten ist für mich nicht so, dass ich damit klarkomme. Und ich habe auch in der zweiten Partie die Situation erlebt, dass egal, was ich gemacht habe, die anderen mehr Punkte dadurch erreicht hätten als ich, sodass der Vorsprung, den die anderen hatten, noch vergrößert wurde. Ich musste dann eine ganz krasse Strategie fahren, alles rumzureißen, bei dem ich dann wusste zumindest mal, naja, das wird auch nicht reichen, um zu gewinnen, aber die anderen rennen dann nicht wenigstens 24 Punkte oder sowas weg. Das nochmal gestreckt auf 3 Stunden Spielzeit war für mich kein gutes Erlebnis, kein gutes Gesamtpaket, das mich dann begeistert hätte, dann nochmal eine nächste Runde zu spielen. So kann es manchmal sein, ein Spiel und ich gehen getrennte Wege. Ja, ist so.
Dafür ist der Podcast gut und die Story dahinter ist toll. Das möchte ich nochmal ganz klar betonen.
Genau, der Epochentrotter-Podcast.
Der Epochentrotter-Podcast.
Ja, das waren unsere 6 Spiele. Machen wir nochmal einen Schnelldurchgang. JD, dein erstes Spiel.
Ja, 2 Spiele, große Liebe. Fujikato, ein kleines Kartenspiel mit großer Wirkung.
Ja, bei mir war das Die Weiße Burg, ein großes Spiel in kleiner Box mit nur 9 Zügen, in denen man so unfassbar viel machen kann, dass ich es immer wieder spielen möchte.
Ich mach dich platt oder ich werde platt gemacht in Toy Battle. Ganz rasantes, schnelles 2-Personen-Spiel.
Olli hat übrigens unter seinem Dings Kleintiermanager stehen, was ich sehr charmant finde. Denn es passt hervorragend zu beim nächsten Spiel Doofer Esel. Unnützes Wissen in einer Art Bluffspiel wunderbar präsentiert. Ein Garant für einen wunderschönen Abend mit den richtigen Menschen.
Ja, mein zweites Spiel war Next Station London. Immer noch schöner als Paris oder Tokio. Denn auch nach über 100 Partien habe ich immer noch Lust, Städteplaner zu werden. Warum auch immer. Nein, die Entscheidungen sind einfach immer noch interessant. Die Bepunktung ist herausfordernd und der Optimierungsbedarf hoch. Ich glaube, heute Abend zocke ich nochmal eine Runde auf PGA.
Und das 6. Spiel war eine Tüte Chips. Würzig und witzig. Und genau das ist es. Ja, Alex, aus den 6 Spielen, die wir uns gegenseitig vorstellen, versuchen wir immer, ein Spiel vielleicht herauszufiltern, von dem wir sagen, oh ja, das ist bei uns allen dreien einfach ganz gut angekommen. Diesem Spiel verleihen wir immer den Preis Jacques Wiesel. Deine Aufgabe wäre es jetzt als unsere Gästin, einen ersten Vorschlag mal zu unterbreiten, wo du sagen würdest, ja, ich glaube, dieses Spiel, das hat bei uns allen dreien so ein bisschen Begeisterung ausgelöst. Und das könnte das Jacques Wiesel-Prädikat bekommen.
Ja, das müsste ja natürlich auch ein Spiel sein, das wir alle drei kennen und nicht, wo der JD eine Bildungslücke hat. Ja, die weiße Burg, natürlich. Ich meine dich. Nein,
mehr
Spaß.
Culpa.
Ja, okay. Tua culpa.
Ja.
Nee, ich würde mal eine Tüte Chips in den Raum werfen.
Da würde ich gerne reingreifen.
Ja, aber dann ist ja auch noch Next Station London da. Und das hat ja auch noch einen emotionalen Bezug, JD.
Du gehst auf die Beziehungsebene. Das ist mies und clever.
Ja, ich wollte jetzt nicht eins nehmen, was ich vorgeschlagen habe. Aber ja, Next Station London ist schon auch sehr, sehr gut.
Also zwischen den beiden Spielen werden wir uns entscheiden, oder?
Ich glaube schon. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir halt auch andere nicht kennen. Wer weiß, vielleicht wären wir ja auch ganz toll Battle begeistert oder alle doofe Esel. Aber bleiben wir beim Thema. Also für mich ist es schon noch die Variabilität, trotz des gleichbleibenden Spielplans, die mich an Next Station London fasziniert. Das muss man dem Spiel echt lassen. Dafür hat eine Tüte Chips halt einfach den coolsten Moment ever, wenn du es bei der neuen Gruppe auf den Tisch stellst.
Aber Next Station London ist das coolere Spiel, also das Spielspiel. Ja. Da, wo du mehr das Gefühl hast, das ist ein Spiel, du kannst was machen, du hast einen Spielplan, um einzuzeichnen, du hast die Farbstifte, du drehst die Karten um, du gehst über verschiedene Runden. Also für mich wäre es Next Station London.
Da gehe ich gerne mit.
Du planst mehr, du spielst mehr, du wirst nicht so gespielt wie bei Tüte Chips, das ist schon richtig so. Und es ist eben große Olli-Liebe, von daher... Next
und in einer kleinen Schachtel, die sich individuell öffnen lässt, ne? Die klappt doch so auf.
Ja.
War?
Stimmt.
Ja,
das...
ja, haben wir einen Chuck-Lisette. Sehr schön.
Oh, bist du auch Fanfaristin? Keine Ahnung, wie man das nennt.
Das kam einfach aus mir raus. Das gerade. Das war
wir sollten oft noch mal darüber sprechen, Mensch. Ich so immer noch Leute, die... Aber ein anderes Thema. Okay. Olli, ich habe ein Geschenk versprochen. Hast du dieses Geschenk schon verpackt eigentlich?
Ich bin gerade dabei, dieses Geschenk zu verpacken. Alex, dein erstes Spiel, das du vorgeschlagen hast, war Die Weiße Burg.
Ja.
Wenn mich das nicht täuscht, ist Die Weiße Burg aus dem Jahr 2023. Ist das richtig?
Ich glaube, ja.
Und Next Station London ist aus dem Jahr 2022.
Ziemlich sicher.
Wir spielen mit dir eine Runde Brettster. Wahrscheinlich hast du doch schon mal Hitster gespielt.
Natürlich.
Da wirst du Musiktitel in einen Zeitstrahl einordnen und wir haben das auf das Brettspielthema adaptiert.
Oha.
Und dein Start ist jetzt damit vorgegeben, denn du hast die Jahre 2023 und 2022, weil du eben die beiden Spiele ausgewählt hast. Deine Aufgabe wird es jetzt sein, die nächsten 5 Titel in diesen Zeitstrahl einzuordnen. Wir haben aus Boardgame Geek, aus den Familienspielen, die Top 100 einmal kräftig durchgeschüttelt, haben einen Zufallsgenerator benutzt und haben verschiedene Titel ausgesucht. Mhm. Die ersten 4 Titel sind aus der Top 100, der 5. Titel ist aus der Top 1000. Bis zu 5 Punkte kannst du bekommen. Du kannst allerdings auch jederzeit sagen, ach Gott, mit meinem Punkt oder mit meinen 2 Punkten bin ich eigentlich ganz zufrieden. Außerdem dürftest du dir auch noch, wenn du möchtest, JD zur Seite holen, wenn du vielleicht eine zweite Meinung brauchst oder wenn du dir unsicher bist, ob das eine Hilfe ist oder nicht, das weißt du dann hinterher. Solltest du weiterspielen, allerdings einen Begriff falsch einordnen, dann bist du gefloppt und beendest diese Brettster-Runde mit 0 Punkten. Also dein Push-Your-Luck-Krisenmanagement ist gefragt. Mhm. Und ich hoffe, ich konnte dir die Regeln so einigermaßen klar mitteilen, sodass du dann das erste Spiel schon in diese Liste einordnen kannst.
Risiko, Risiko, Risiko.
Es gibt genau 0 und 5 Punkte. Das sind die 2 Extreme.
Oh, das ist eine Ansage.
Ja, es ist kein Spektrum, es sind Pole.
Oh, ja, sorry, mein Fehler, ja.
Ja.
Wie gesagt, es geht nicht darum, das Spiel auf das Jahr zu benennen und einzuordnen, sondern einfach nur richtig anzulegen. Und wir helfen dir dann auch mit der Jahreszahl. Das erste Spiel, das du bitte einsortierst, ist das Spiel King Domino.
Ja, das ist auf jeden Fall älter, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Ich muss es ja nicht schätzen, habt ihr gesagt.
Nö, du musst es nur richtig liegen.
Ja, das ist auf jeden Fall älter als die beiden, wenn ich jetzt nicht...
Auf jeden Fall, selbstverständlich. King Domino 2016 wurde dann auch Spiel des Jahres, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 2017. Gut, den Punkt, den hast du. Hast JD auch nicht gebraucht. Immer ein Vorteil.
einen Vorteil, wenn man ihn nicht braucht, oder was willst du
damit sagen? Genau. Er ist halt so wenig zu gebrauchen. Die nächste Zufallszahl aus dem Generator hat Mikro Makro Full House rausgewürfelt.
Oh, Full House. Das ist auf jeden Fall, ja gut, das ist natürlich jünger als das Original. Ich frage mich gerade, ob es zwischen den anderen ist. Wann war denn Mikro Makro? 2020, oder? Was haben wir schon? Wir haben Next Station London war 2022, ne?
Genau, die Weiße Burg 2023 und King Domino 2016.
Oh, das ist knapp. Aber Bauchgefühl sagt, es ist noch vor den beiden. Also Mikro Makro habe ich auf jeden Fall vor Next Station London das erste Mal gespielt. Die Frage ist, ob ich Full House davor schon gespielt habe. Aber ist es so wie bei Hitstar, dass wenn es 2022 ist, dass das dann auch passt?
Sigi.
Ja, dann würde ich es zwischen King Domino und Next Station London. Ich muss mal mitschreiben.
Und da liegt's richtig. Du musst nicht mitschreiben. Den Stress, den nehmen wir. Du darfst es immer einfordern, wann du möchtest. Und Mikro Makro Full House ist aus dem Jahr 2021 und liegt komplett richtig. Ich frage jetzt mal nur höflichkeitsweise, möchtest du deine 2 Punkte sichern oder möchtest du weiter? Okay, das war die Ansage, 5 Punkte kommen. Über das nächste Spiel haben wir heute schon gesprochen. Der Zufallsgenerator hat es ausgesucht, nicht ich. Es ist das Spiel Bombastes.
Bombastes! Aber da reden wir schon vom deutschen Erscheinungstermin, oder?
Wir reden von dem Jahr, das bei Board Game Geek hinter dem Namen des Spiels eingetragen ist. Das trifft sich aber.
Ach so, ja dann 2024.
2024 ist natürlich total richtig und damit hast du es ganz oben über die Weiße Burg gesetzt.
Yes.
Läuft bei dir.
Noch? Watch me. Watch me, wie ich das Ganze zum Untergehen bringe und zwar zwischen Punkt 4 und 5, denn das ist mein Ding. Ja.
Nächstes Spiel ist ein Spiel, das ich sehr, sehr, sehr gern mag und das ist Welcome to the Moon.
Oh, Welcome to the Moon haben wir auch schon gespielt. Das ist übrigens so ein Spiel. Ich muss ein bisschen rumlabern, mich selber zu, um im Hintergrund arbeiten zu können. Das ist zum Beispiel so ein Spiel im Gegensatz zur Weißen Burg, wo ich finde, dass der Wiedereinstieg echt schwierig ist. Und deswegen haben wir irgendwann aufgehört, es zu spielen, weil wir es ein paar Wochen nicht gespielt haben. Das war mega schade. Es ist auf jeden Fall jünger als King Domino. Da hattest du 2015 oder 2016 gesagt?
2016.
Ja, das ist auf jeden Fall jünger, also höhere Jahreszahl. Das muss so in den Anfängen meines, ich interessiere mich für Brettspiele sein. Doch, das gab's schon, als ich angefangen habe, richtig zu spielen. Nee, Quatsch. So früh dann auch nicht. Also so richtig mit dem Spielen habe ich 2015 angefangen. Das ist Quatsch. Nee, da haben wir irgendwas anderes mit Space gespielt. Scheiße. Nee, komm, wir machen Bauchgefühl.
Warte mal. Sortieren wir noch gerade dein Bauchgefühl. Ich sag dir noch einmal, dass der erste Teil in dieser Reihe Welcome to Your Perfect Home war. Dann gab es Welcome to New Las Vegas und dann kam Welcome to the Moon.
Das kann sein, dass mich das so verwirrt hat. I see. Ich habe ein Bauchgefühl, aber ich glaube, dann würde ich meinen JT-Joker mal ziehen.
Ja, ich erinnere mich daran. Ich glaube, das war noch in der Corona-Zeit. Oder irgendwie mittendrin.
Okay. Aber dann ist es ja klar, zwischen 2016 und 2021 muss es dann ja liegen.
Ja, genau. Und ich würde jetzt, ich habe Bauchgefühl, ich habe viel Bauch, ich würde es 21 sagen. Ich will aber auf 22 tendieren.
Das ist tatsächlich bei meiner Tendenz 2020 gewesen. Also dann loggen wir das an der Stelle ein.
Ihr habt es beide genau an die richtige Stelle gesetzt und das Jahr, das bei Boardgame Geek eingetragen war, ist tatsächlich auch 2021.
Yes. Sehr guter Joker.
Jetzt habe ich noch mehr Druck. Jetzt muss ich funktionieren. Oh mein Gott, ich kann das nicht.
Ja. Darf ich dich öfter als Joker ziehen?
Ey, selbstverständlich. JD, kannst du immer als Joker haben.
Ach so.
Ich bin froh, wenn ich gebraucht werde.
Mach das doch gleich. Ich dachte, ich darf nur einmal. Das würde ich dich nämlich immer fragen.
Ich kann das nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr.
Um nochmal so ein bisschen die Aufgabe des Chronisten hier zu übernehmen. Bombastes 2024, die Weiße Burg 2023, Next Station London 2022, Mikro, Makro, Full House 2021, Welcome to the Moon 2021, King Domino 2016. Jetzt kommt eben das Spiel, was wir aus der Top 1000 genommen haben. Es war, glaube ich, der Platz 678. Danke an den Zufallsgenerator Andrea. Und das Spiel, das du jetzt einsetzen sollst, heißt Rival Restaurants.
Oh.
Und das ist auch der Name, in dem es in Deutschland erschienen ist. Rival Restaurants.
Ist das nicht das?
Ist das nicht das, was so ein bisschen aussieht wie Beastie Bar?
Hm.
Ja? Okay, dann ist das noch gar nicht so lang her. Ich habe nämlich immer Angst, dass du irgendwas sagst, was vor der magischen Grenze des ich habe angefangen viel zu spielen liegt. Da sind wir noch nicht, die ist zu 15, glaube ich. Weil ich glaube, dass das erst nach zu 15 rauskam. Oder, JD?
Ja.
Ja, die Frage ist jetzt auch nach zu 16.
Die Frage ist aber wann, weil das, oh Gott, ich habe nur das Cover, ich habe das, glaube ich, nie gespielt. Ich habe aber dieses Cover im Kopf, weil das so, dieses so ein Comic-Cover, meine ich. Da ist so ein großer Koch irgendwie drauf gewesen.
Mhm. Ja, ich weiß nur, es hat mich optisch irgendwie an Beastie Bar erinnert, weil das ja auch quadratisch ist und auch irgendwie so ästhetisch nicht mein Style. Mhm. So, an so viel erinnere ich mich noch.
Nee, ich bin auch dann vorbeigegangen. Ich habe gesagt, zur Kenntnis genommen, aber
genau.
Nee, war nicht so meins.
Genau das.
Also vom Stil her.
Aber wenn wir doch dann vorbeigegangen sind, dann, also.
In welchem Jahr sind wir daran vorbeigegangen, Alex? Das ist ja die entscheidende Frage.
Vielleicht hilft es euch, dass ihr noch gesehen habt, dass es bei Korax-Spiele erschienen ist.
Bei Korax?
Mhm. Ja.
Okay, das grenzt es ja auch nochmal ein bisschen ein. Da würde ich schon sagen, nach 2016.
Ja.
Jetzt ist noch die Frage vor 2021. Weil, also das Ding ist halt, ne, mit 2021, 22 und 23 liegen wir halt so eng zusammen.
Das stimmt.
Die Tendenz ist natürlich zu sagen, wir packen es zwischen 2016 und 2021, weil die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, da zu treffen. Nur am Ende ist es 2022. Aber nee,
was
glaub ich
macht
nicht.
Darkwing Duck?
Das ist 2-1-Risiko.
Ich steig nicht machen. Aus.
Dein hier,
nee, 2-1-Gefühl
hatte ich in der letzten Quizrunde bei Beeple auch sehr, sehr gerettet. Tu es. Tu es.
Nee, warte mal. 2021 war ich schon, warte, nein, aber 2021 war ich schon viel zu sehr im Brettspiel-Game. Das hätte ich doch aktiver mitbekommen. Wenn ich was nur semi-peripher wahrgenommen habe, dann ist es doch eigentlich älter.
Genau, also der Logik folgend müsste das dann ja zwischen 2016 und in dem Zeitraum sein.
Vom Gefühl her habe ich es irgendwo mal bei Julia, klar, wahrscheinlich bei Julia Zeilek im Regal gesehen. Und auf jeden Fall nicht im Place. Ich pack's in die große Lücke. Auch wenn ich das fast als risikoreicher empfinde, weil das so nach dem Gefühl denkt man sich, große Lücke wird schon passen, aber ich nehme die große Lücke.
Mhm. Große Lücke ist ein hervorragendes Bett für Rival Restaurants. Das ist 2019 erschienen. Und ich kann euch sagen, ich habe es zum allerersten Mal heute gesehen. Ich kannte das Spiel überhaupt gar nicht. Also ging vollkommen an mir vorbei. Und da habe ich mich doch gewundert, wie so ein Spiel auf Platz 678 der Familienspielliste schafft.
Mhm.
Insgesamt übrigens auch ein Rating von 2,2. Können wir auch nochmal drüber reden, wie aussagekräftig eine Familienspielliste ist mit einem Rating eines Kennerspiels. Ich habe die Liste nicht gemacht.
2,2 Schwere oder Bewertung?
Nee, das Weight. Das Weight ist 2,2.
Ach so.
Ja, aber Alex,
ich habe gerade gedacht, die Bewertung.
Alle Titel richtig sortiert, damit ist auch diese Runde Brettstar ein voller Erfolg für unsere Gästin gewesen. Herzlichen Glückwunsch.
Ich habe gerade gedacht, es kommt noch eins. Ich habe einen halben Herzinfarkt.
Nee, das waren schon alle 5 Titel. Zwischen dem Jahr 2024 und 2016 hast du richtig eingeordnet. Nicht schlecht. Und das mit JD an deiner Seite. Das ist ja quasi noch die gesteigerte Variante des Spiels.
Der
das
ist die Profi-Variante. Der war
Dankeschön.
Sehr hilfreich.
Der Olli ist... Das ist der Neid bei Olli, aber er kann das nicht anders.
Ja. Aber
das ist seine Love Language, ja.
Der spielt eher Love Letter als Love Language.
Ist so.
Oh, Love Letter spiele ich sehr, sehr, sehr gerne.
Ja.
Diddy, sei doch so nett und stell doch du bitte noch, Alex, die alles entscheidende Frage.
Lieber Alexandra.
Ja, JD.
Jede Gästin, jeder Gast bekommt einmal die Möglichkeit, bei uns im Podcast zu sagen, wenn diese Person, wenn du einen Brettspielwunsch hättest und dieser Brettspielwunsch könnte ad hoc erfüllt werden, was wäre dieser?
Also im Sinne von einem Spiel, das es schon gibt, das ich haben will, oder?
Gedanken sind dahin, geht vollkommen frei. Du kannst frei entscheiden, was im Brettspielkontext du erleben möchtest, was du für dich selber verbuchen möchtest. Wo du sagen würdest, da würdest du dich freuen, das wäre dir ein inneres Blumenpflücken, wenn genau das jetzt passieren würde.
Um dir so eine Vorstellung zu geben, wir hatten also schon Kaffee trinken mit Lieblingsautoren, wir hatten schon ein Brettspiele-Café eröffnen, wir hatten schon eine fahrbare Ludothek, wir hatten einfach schon mehr Menschen zum Brettspielen begeistern. Es ist dein Traum. Was wissen wir denn schon, was dich wirklich antreibt?
Oh. Ich hab jetzt in einer ganz anderen Dimension gedacht. Also es ist eine sehr viel kleinere.
Think big.
ich habe tatsächlich einen sehr konkreten Wunsch. Ich möchte einfach viel, viel mehr Spiele mit Vampiren. Ich liebe Vampir-Themen. Das ist ein, ich weiß nicht, das war schon als Kind so. Ich liebe so morbide Themen, ich liebe True Crime, ich liebe Mumien und Ägypten. Oh mein Gott, ja, ich will auf jeden Fall ein Die Mumie spielen. Und wir reden von Brendan Fraser, wir reden nicht von Tom Cruise, wir leugnen die Existenz von Tom Cruise in Die Mumie. Also irgendwie so die, ich habe einfach eine ganz innige Verbindung zu Abenteuerfilmen, zu Vampirfilmen und so die Ecke, und das möchte ich mehr in Spielen erleben. Deswegen ist Anak auch, also nicht nur deswegen, aber Anak ist mein absolutes Lieblingsspiel ever, weil es ist für mich Indiana Jones sein. Und ich habe noch nicht das Spiel, das mir das Gefühl als Vampir gibt. Fury of Dracula ist schon ganz gut. Ich mag Dracula versus Van Helsing. Also ich gebe mir ein Vampirspiel. Ich spiel's auch. Ich warte drauf. Ich will mehr davon. Ich brauche Vampirspiele. Es ist ein vergleichsweise kleiner Wunsch, aber ich wünsche mir bei Vampirspiele.
Und dann streuen wir jetzt ein bisschen Traumsand hier über die Mikrofone und hoffen, dass dein Wunsch bald in Erfüllung geht. Und bei der Erwartung, dass wir ja allein auf der Messe jedes Jahr etwa 1.100 bis 1.500 neue Titel erfahren, ist hoffentlich genau das Vampirspiel da, das dich glücklich machen wird.
Das wird es wahrscheinlich sein, tatsächlich. Iconic Games bringt dieses Jahr endlich Stalkerverse raus. Letztes Jahr habe ich die ein bisschen genervt, aber da hatten sie es noch nicht, also sie hatten es nur als ein Probeexemplar dabei. Es ist, was ich schon drüber weiß, ist, dass es auf jeden Fall ein Kartenspiel ist. Es ist jetzt auch in Großbritannien wohl schon erschienen, aber eben hier noch nicht zu kriegen. Und die haben tatsächlich auch mit den Nachfahren von Bram Stoker gesprochen. Ich bin ja ein riesen Irland-Fan. Ich bin tatsächlich schon mal mit so einem kleinen Zug zu Bram Stokers Geburtshaus gefahren. Das ist einfach ein Wohnhaus, da leben Menschen. Aber ich war da.
Hallo! I'm Alex from Germany. I'm just a little freak. Can I watch you to take a dinner? Yes? Oh, no problem. I sit here just.
Ja. Okay, nein, ich cool. Ich hab die Leute in Ruhe gelassen. Aber ich stand vor dem Haus, habe mich über die Plakette gefreut und dann bin ich wieder eine Dreiviertelstunde zurückgefahren. Lass mich weird sein.
Was man halt so macht, ja.
Ja, was man halt so macht, wenn man jung ist und wild. Aber ja, das ist es halt. Und die bringen jetzt Stokerverse raus, also auch offiziell so mit der Familie Stoker abgesprochen. Und haltet euch fest, mit Bezug, also sie machen jetzt wohl mehr im Stokerverse, mit Bezug auf nicht veröffentlichte Schriften von Stoker zu Dracula. Oh. Und Co. Also tatsächlich ein bisschen neuer Stoff von Bram Stoker himself. Ich war sogar schon in der Kirche, in der er geheiratet hat. Und habe mir da einen Bleistift gezeichneten Stummfilm mit Orchesterbegleitung angeguckt, in dem Dracula ein syrischer Flüchtling war. Und es war ein fantastischer Abend. Also ja, Vampire sind echt ein Thema. Ich mag das Thema einfach. Und nicht Twilight. Aber ich habe sie gesehen.
Witzig, dass es bei dir Bram Stoker und Irland ist. Bei mir war es auf den Spuren von William Butler Yeats durch Irland. Also ich fühle das nach, was du gerade gesprochen hast, so die Begeisterung für das literarische Werk eines Menschen und seine historischen Fußstapfen. Ja, das ist schon, ich glaube, für jemanden, der sich mit englischer Literatur beschäftigt hat, eine ganz besondere Anziehungskraft.
So ist es eben, so ist es eben. Und tatsächlich ist Vampirliteratur ja auch eine der frühesten Genres, die sich mit Queerness beschäftigt haben. Und das ist zum Beispiel auch was mich wahnsinnig fasziniert. Und im Studium hatte ich Seminare zu Vampirliteratur. Und ab dem Punkt war mir klar, okay, das ist ein Thema, das liebst du einfach den Rest deines Lebens. Vampire einfach immer irgendeine Metapher sind für irgendeine Urangst. Häufig ist es die Angst vor Sexualität in der prüden Zeit früher. Aber jetzt schweife ich ab. Ich wollte nur sagen, mehr Vampirspiele, Iconic Games nächstes Jahr. Nee, nicht nächstes Jahr, dieses Jahr. Und die bringen auch ein Tomb Raider Game mit. Ein Solo.
Und jetzt müsstet ihr Alex' Gesicht strahlen sehen. Bei Tomb Raider hat sich hier ein breites Grinsen von links nach rechts gesetzt und hat quasi den ganzen Raum im Studio hier ausgefüllt.
Ja, ja, ich mag diesen kleinen Abenteuerspiel. Oh, ein Uncharted Game war auch toll. Also ihr seht, da öffnet sich ein Pool an Leidenschaft bei mir für irgendwie diese Themen. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist es ein bisschen Abenteuerlust, ob des normalen Alltags. Aber ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir alle gerne spielen. Wir flüchten mal aus der Realität und lassen uns ein bisschen treiben, gehen ein Risiko ein, das wir vielleicht sonst nicht eingehen. Und spielen sogar mal mit einer Tüte Chips.
Oh ja.
Nehmen wir das doch einfach als die wunderbare Bauchbinde unter diese Podcast-Folge. Alex, danke, dass du uns deine Zeit zur Verfügung gestellt hast. Wir hoffen, dass du jetzt ein ganz spannendes Wochenende vor dir hast mit viel Eindrücken und mit viel positiven Überraschungen. Ja, und würden uns freuen, wenn wir dann bei Gelegenheit dann noch einmal im Beeple-Netzwerk vielleicht mit dir zusammenarbeiten dürfen oder in den vielen, vielen anderen Podcast-Wegen noch einmal die Wege miteinander kreuzen.
Ich würde mich sehr, sehr freuen. Vielen, vielen Dank für die Einladung und fürs geduldige Zuhören. Ich glaube, ihr hattet 1,5 Stunden geplant, ne? Ja, jetzt wisst ihr, warum das Spiel Kulturerbe immer so lange Folgen hat.
Ja. Und Stefan ist es nicht.
Stefan ist der, der öfter mal sagt, noch ein Interview oder so. Aber ich bin schon die labert, ja.
Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und es war total kurzweilig und das ist immer ein gutes Zeichen, weil, oh verdammt, es sind schon knapp 2 Stunden, aber es fühlt sich nicht so an. Von daher alles schick.
Das kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank.
Dann machen wir doch wieder Schluss mit dem Wumms. Alex, sei so nett, zähl mit uns raus aus der Folge. 3, 2, 1.
Wumms.
Wumms. Wumms.
Das war ein Wümschen.
Ja, ein kleines Hamsterwümschen.